Herzlich willkommen bei Barcode. Wir sprechen über das, was in der Zeitung steht, aber vor allem über das, was nicht in der Zeitung steht. Unsere Gäste heute: Alexander Wagand, bekannt von den Tagesenergien auf BewusstTV. Außerdem zum zweiten Mal zu Gast Robert Stein von Steinzeit. Wie immer mit dabei Hagen Krell, heute in Blau. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, ihr Lieben, darf ich euch was zu trinken anbieten?
Ich bin versorgt, vielen Dank.
Okay. Robert?
Ein Spezialwasser, bitte.
Ein Spezialwasser? Okay, ja. Kommt.
Kaffee für mich?
Kaffee hab ich jetzt gerade nicht.
Dann nehmen wir heute einen Kräuter.
Ein Kräuter, ja, okay, gut. Lockert die Zunge.
Kommt. Spannende Themen haben wir jetzt in der letzten Zeit, ne, seit der letzte Barcode vergangen ist. Und wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht mit dem Gotthardtunnel anfangen. Das war ja eine ganz skurrile Sache dort. Man möchte denken, dass jetzt quasi ein Bauprojekt fertig ist und man macht irgendwas, wenn man schon eine Veranstaltung macht, irgendwas Nettes, Gediegenes so. Und das war eine spektakuläre Darstellung mit 600 Darstellern. Ich habe ja mal auch bei YouTube eine Beschreibung. Erst fällt am 1.6. der Gotthard-Basistunnel wurde mit einer spektakulären Kunstperformance unter der Leitung von Volker Hesse feierlich eröffnet. Rund 600 Darsteller sangen und tanzten während der ersten offiziellen Durchfahrt von zwei Personenzügen durch den Tunnel. Und da waren dann, wenn ich mich recht erinnere, da war irgendwann so ein Bibi-Gesicht oder eine Frau, die hatte so einen Bibi-Kopf auf, dann aber auch so Flügel wie so ein Engel. Dann gab es irgendwann so einen Gehirnten, der dort rumtanzte und ganz skurrile Bilder, wo man schon beim Zugucken irgendwie gedacht hat, was ist hier los? Wie habt ihr das so wahrgenommen, diese krasse Geschichte?
Also ich habe zuerst gedacht, das ist wieder so eine Arte-Nummer, weil auf Arte kommen öfter Sendungen, wo man denkt, okay, Kunst ist, wenn man trotzdem zuguckt, ja, so irgendwie, aber das war dann ganz, ganz seltsam. Ich habe es auch nicht direkt gesehen, sondern ich habe dann eine Zusammenfassung gesehen unter dem Kontext, dass es einfach sehr skurril war. Und da fallen dann natürlich diese komischen Verkleidungen auf, ja, dieser Gehörnte da, dieser Ziegenbock mit diesem Fell und dann auch diese seltsam bekleideten Schauspieler oder Künstler, die da rumgehüpft sind und da so eine Art Massenorgie gemacht haben, so ein bisschen ähnlich wie die Szene bei dem Film Parfum am Schluss, wo diese Rudelorgie da auf dem großen Marktplatz stattgefunden hat, ja. Ja, das hat so ein bisschen Anlehnungen daran gehabt und natürlich dann auch mit diesem großen Babykopf. Und dann hat irgendjemand einer geschrieben, dieser Babykopf, der dann auf der Frau drauf war, der ist nach oben gezogen worden, so nach Mutter wurde geköpft und dann dieser große Umhang, der runterkam, soll das Blut symbolisieren. Also es war unglaublich für so eine freudige Feier eigentlich, was da für ein komischer Mummenschanz gemacht worden ist. Und ich habe das dann auch so empfunden, also sehr skurril, wirklich sehr skurril das Ganze.
Ja, da sehen wir natürlich auch, dass wir im Grunde genommen gar nicht mehr in der Lage sind, solche Bilder wirklich zu interpretieren. Also wir bekommen ja ganz häufig auch in der Kirche bestimmte Dinge präsentiert, die wir nicht mehr hinterfragen, weil wir das einfach so gewohnt sind. Und für mich ist immer ein gutes Bild an dieser Stelle Blut trinken vom Herrn Jesus und Fleisch essen. Das ist doch für jemanden, der nicht in dieser Struktur groß geworden ist, auch schon sehr befremdlich. Mhm. Oder wenn du nach Denver gehst, dann guckst du da den Flughafen an.
Oh, ganz krass.
Oder wenn du dich überhaupt umschaust, dass jetzt wieder Baal-Tempel entstehen sollen, überall auf der Welt, ja, Tore zum Baal. Und das ist alles sehr, sehr symbolisch. Also wir bekommen was präsentiert und werden damit abgespeist, dass man uns eine Erklärung gibt. Und hier merken wir einfach, diese Erklärung, die dort gegeben wird, die ist einfach nicht stimmig. Also wir machen einfach eine schöne Kunstperformance, aber warum sieht die so aus? Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung im Moment, dass wir mündig werden in der Beurteilung dieser Dinge, die man uns präsentiert, dass wir uns nicht die Erklärung anderer geben lassen und sagen, das ist dann schon so, sondern dass wir selber hinterfragen. Und dann fangen wir an, die Welt auch wieder mit dem eigenen Sinn wahrzunehmen und uns zu erlauben, das selber zu interpretieren. Dann kommen wir wieder in die Souveränität und das ist wichtig.
Ja, ich finde auch gerade interessant bei diesen, weil du sagst, die Erklärung, die uns geliefert wird, die Erklärungen sind ja häufig so simplistisch irgendwie, also so, das ist irgendeine Kunstperformance oder hat sich jemand irgendwas bei gedacht, aber wenn man sich das dann so anguckt, wirkt das alles so spezifisch und so genau, als hätte jedes irgendwas eine Bedeutung, man hat nur irgendwie nicht direkt den Zugang dazu, weil man es vielleicht nicht, die Symbole nicht kennt und nicht weiß, was jetzt damit bewirkt werden soll, aber es wirkt so, wie als ob man genau weiß, was man damit getan hat, oder? Geht euch
es, war ja, es waren ja in, bei dieser Veranstaltung auch Priester zugegen. Es gab ja einiges, was nicht zu sehen war möglicherweise. Wir müssen auch immer wieder uns darüber klar werden, dass bei einem solchen Ritual auch unsichtbare Aktivitäten vor und danach stattfinden, die wir gar nicht bemerken. Also wir kriegen ja nur einen öffentlichen Teil präsentiert. Und das ist auch ganz wichtig für das Verständnis, denn was dort energetisch möglicherweise an anderen Stellen noch getan worden ist, das findet ja jenseits der Öffentlichkeit statt. Aber jetzt, gerade aktuell, zeigt man uns immer mehr und zeigt uns auch Befremdliches, mit gewisser Arroganz auch zu sagen, ja, lasst sie es ruhig sehen, sie wissen eh nicht, was es bedeutet. Aber wenn im Zusammenhang mit der Kunst zum Beispiel ein Tier auf der Bühne umgebracht wird oder solche Dinge geschehen, das geschieht ja regelmäßig, dann wird da eine Erklärung abgegeben und im Grunde kann jeder Mensch, jedes kleines Kind würde das sehen, was da passiert. Es passiert ein Unrecht und es wird zu einer großen Performance gemacht. Und wenn du dich mal umschaust, was in der Musikindustrie geschieht, was in der Filmindustrie geschieht, um wirklich bestimmte Strukturen, gerade in der Musik, salonfähig zu machen, dann ist das sehr befremdlich, sehr, sehr befremdlich.
Ein großer Teil in der Musikindustrie ist mit so rituellen Geschichten durchzogen. Ja. Da gab es vor ein paar Jahren bei der amerikanischen Football-Weltmeisterschaft, ja, die nennen sie ja immer World Championship, beim Super Bowl in der Halbzeitpause gab es eine Performance von Madonna, die da in einem ägyptischen Thron aufgefahren ist, auch mit so einem Hörnerhelm auf und also ganz krasser Mummenschanz. Ja, also ich,
und da waren ja auch ganz klare Illuminaten-Symboliken
auch in der voll, ganzen. Ja, und das ist halt dann cool, es ist halt Kunst und es ist dann der Zeitgeist oder so, aber dass das da einen ganz anderen Hintergrund hat, den wir vielleicht gar nicht erahnen oder nur erahnen können, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Also ich finde es echt befremdlich.
Was ich auch interessant fand, ich hatte es in Leipzig mal, ein Mitbewohner von mir war, also als ich in der WG gewohnt habe, der war Geiger. Ne? Und der hat quasi von der Hochschule aus das Angebot bekommen, halt bei so einem Stück mitzuwirken, was quasi durch ganz Europa gezogen ist und wo die, also das war vorher halt, einen Stier oder so gehäutet haben. Der blieb dann die ganze Zeit dort auf der Bühne halt für eine ganze Weile. Also es stank auch bestialisch. Dann sind quasi so Leute reingekommen, um das, was weiß ich, auf sich so wirken zu lassen. Aber wenn man quasi, wie du schon gesagt hast, wenn man das quasi so kindlich dann rangeht und das einfach mal so grundsätzlich auf sich wirken lässt, die Energie, die da auch mitschwingt, das ist, das ist krass, was da gemacht wird, finde ich.
Absolut. Und denke, was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass uns vermittelt worden ist, dass es diese ganzen Dinge nur gab in früheren Kulturen, die eben es nicht besser wussten. Also sprich, ja, es gab Rituale, es gab grauenhafte Dinge, aber das spielt natürlich A, heute gar keine Rolle mehr und B, wussten die es nicht besser. Die sind also um irgendeinen Stein herumgelaufen, haben gehofft, es regnet. Aber dass das eine ganz andere Bedeutung hat und dass diese Rituale heute im ganz großen Stil noch stattfinden, und zwar im ganz großen Stil, ob das jetzt Kindesmissbrauch ist oder im Tierbereich, ich habe oft schon in den Tagesenergien darauf hingewiesen, Tiertransporte, ist wirklich, dient dem Zweck, Leid zu erzeugen, im ganz großen Stil, im ganz großen Maße. Und das wird uns einfach überhaupt nicht klar, aber es ist so deutlich, es wird subventioniert, es wird Geld dort hineingebracht, um etwas zu subventionieren, was ökonomisch betrachtet völlig absurd ist. Ja, ich kann natürlich viel praktischer Fleisch transportieren als ein lebendiges Tier ohne Wasser quer durch Europa. Aber es wird ganz bewusst gemacht, um eben hier bestimmte Dinge, die eine rituelle Bedeutung haben, auf eine industrielle Ebene zu heben und dann wird es zwar wahrgenommen, aber es wird schon irgendeinen Grund geben dafür.
Na, die Begründung wäre jetzt dafür, für die Tiertransporte, dass es sich so frischer hält, wenn es unterwegs ist. Also ich muss jetzt auch mal immer die Mainstream-Meinung mit reinbringen, weil
das ja
auch
Leute haben. Absurder kann es kaum sein. Ja? Wir leben in einer Zeit, in der uns Orangen verkauft werden nach 2 Jahren als frische Orangen. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
2 Jahre?
Hatte ich keine Ahnung. 2 Jahre. Okay. Bis zu 5 Jahre bei Obst gibt es. Das werden begast. Mhm. Und wenn man mir auf der anderen Seite frisches Fleisch präsentiert in einer Kühlkette und andererseits sagt, das funktioniert aber nicht auf diesem kurzen Weg, dann ist das natürlich völlig absurd. Aber auch hier zeigst du schön auf, es gibt dann eine Erklärung und damit ist es in Ordnung. Ich bin angesprochen worden auf dieses Thema mal vor irgendeinem Supermarkt, haben sie Geld gesammelt von einem Tierschutzverein und haben eben auf dieses Leid hingewiesen. Und dann sage ich, warum entsteht das denn? Ja, weil damit Geld verdient wird. Und sage ich, wo wird denn da Geld verdient? An welcher Stelle wird Geld verdient? Es wird Geld vernichtet. Es wird investiert in das, was da geschieht. Und dann auf einmal merkst du, aha, das ist nicht einfach nur ökonomisch irgendwo sinnvoll auf eine mir nicht bekannte Art, sondern hier geschieht etwas, was subventioniert wird, und zwar energetisch subventioniert. Und das passiert im Bereich rituellen Aktivitäten im so großen Maß, dass es jemand, der es nicht weiß, nicht glauben kann. Sexindustrie, dann im Bereich von Pornografie, im Bereich von Musikindustrie, im Bereich der Kunst. Überall sind magische Rituale ganz wichtig und spielen eine enorm große Rolle. Es muss ein Preis bezahlt werden.
Aber für die meisten Leute ist das halt einfach
Jenseits.
Das, ja. Es gibt ja keinen Gott, also gibt es auch keinen Teufel. Ja, so nach dem Motto, das ist ja, kann ja alles nur Blödsinn sein. Aber dass gewisse mächtige Kreise auf dieser Welt mit diesen Symboliken arbeiten. Ich habe vor vielen Jahren mal was gesehen, da hat ein amerikanischer Journalist etwas aufgebracht, nämlich dass mit dem Aufkommen von der Bush-Administration, also als Bush, George Bush, die Macht übernommen hat, hat die Republikanische Partei ihr Logo verändert. Die hatten einen Elefanten mit drei Pentagrammen drin, und zwar war die Spitze nach oben von den drei Pentagrammen. Und als Karl Rove und Bush und die ganzen Falken im Weißen Haus dann das Heft an sich gezogen haben oder die Macht übernommen haben, haben die das geändert, das Logo, und jetzt ist der Zacken nach unten und nach oben stehen die zwei Spitzen raus. Und der Moderator hat es dann auch so ein bisschen, was wir brauchen, ist ein Exorzismus fürs Weiße Haus. Und zack, zack, zack. Ja, war total super, dieses Video. Von dem selber habe ich nie wieder was gesehen, aber das hat auch bestimmt seinen Grund gehabt, warum jetzt ein Pentagramm nicht nach oben, sondern nach unten eben. Ja. Das sind versteckte Symboliken, die überall lauern. Bloß die meisten Leute laufen halt einfach mit verschlossenen Augen rum. Ja.
Aber auf die allermeisten hat es wahrscheinlich auch gar keine bewusste Wirkung. Also selbst wenn du dir darüber bewusst bist, macht das ja für dich jetzt keinen Unterschied. Also ich glaube, die allermeisten Menschen würden da sagen, ja und, ist halt der Strand andersrum. Du hattest vor uns diese Baal-Tempel angesprochen. Ja. ISIS hat ja in Palmyra sozusagen viel Zerstörung angerichtet, genau. Und auf Reaktion darauf hat London beschlossen, dieses Portal des Baal-Tempels sozusagen in London neu zu errichten.
Das ist die Geschichte.
Also wo ich das,
das ist die Erklärung.
Wieder. Wo ich das gelesen habe, da dachte ich mir auch, aha. Gerade in London dieses Portal sozusagen zu errichten, das kann kein Zufall sein. Aber dennoch, ich beschäftige mich auch viel damit, mir fällt es trotzdem schwer nachzuvollziehen, wie die sozusagen arbeiten in dieser Form. Also verleiht ihnen sozusagen durch diese unterbewusste energetische Manipulation, verleiht ihnen das tatsächlich Macht oder könnte es nicht auch nur so sein, dass das eben unser Zeitgeist ist, der sich dann eben in Architektur, Ausdruck, Musik und so weiter widerspiegelt?
Es ist so, dass es ganz wichtig ist zu unterscheiden, was Symbole und was Zeichen sind. Also ein Zeichen gibt es dann, wenn jemand, ein Mensch etwas erzeugt und sagt, das hat die und die Bedeutung. Kann das auch erklären, kann beispielsweise eben sagen, ein Pentagramm symbolisiert die Zahl 5. Die Zahl 5 steht für das fünfte Element, das ist das geistig-spirituelle. Die 4 steht für das, aus dem die Welt gemacht ist, aus den 4 Elementen, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und das Ganze wird dort ausgedrückt. Oder ich kann eine andere Geschichte herleiten. Da gibt es viele, viele Storys als Erklärung. Und dieses Zeichen insbesondere, das nutzen viele Verbände, viele Strukturen, Geheimbünde. Das ist bei den Freimaurern ein sehr, sehr beliebtes Zeichen. Aber, und jetzt kommen wir auf etwas, was über das Zeichen hinausgeht, es hat auch eine symbolische Kraft. Und das Wort Symbol kommt aus dem Griechischen von Symballen. Und das heißt zusammenwerfen. Das heißt, das ist eine Art Tor, wo es eine Verbindung gibt zu der dahinterliegenden Kraft. Es ist nicht menschengemacht, sondern es greift auf eine Kraft zu, das ist damit gemeint. Und das Pentagramm ist eben ein sehr starkes Symbol, genauso wie es ein Zeichen ist, und wird zum Beispiel genutzt überall, auf den Euroscheinen, auf der amerikanischen Flagge, sowie auf der Europaflagge, sowie in China, sowie in Russland, sowie in der Türkei. Wir wundern uns also, warum diese unterschiedlichen Kulturen alle auf ein und dasselbe Zeichen zurückgreifen. Ja, weil sie seine Kraft nutzen. Und hier geht es um etwas, was man Stabilität erhalten bezeichnen könnte. Es geht darum, um Binden und Fixieren. Und das ist das, was aber auch mit einem Preis bezahlt werden muss. Also aus meinem Verständnis heraus sind solche magischen Einflüsse immer auch energetisch zu versorgen. Und dieser Preis wird manchmal erst in der Zukunft bezahlt. Und außerdem ist es so, dass wir in dieser Zeit jetzt ein Überangebot an magischen Einflussnahmen beobachten können. Und das ist eine Gefahr in sich, dass man das überzieht. Es bricht irgendwann. Das heißt also, auch da habe ich nicht eine Kontrolle. Die Geister, die ich rief, wenn ich zu viel, zu schnell will, ist ein Preis zu bezahlen, den ich nicht mehr bezahlen kann. Das ganze System kann in sich zusammenbrechen. Da sehe ich uns sehr dicht davor. Ich glaube, dass das niemand kontrollieren kann, auch nicht die Magier dieser Welt, die es gibt.
Aber kannst du vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube auch, wenn der ein oder andere Zuschauer bei Magie gleich aussteigt, dass du mal ein bisschen eine Vorstellung auch gibst, was du jetzt damit meinst, dass wir auch mal ein bisschen wieder da andocken können.
Ja, also Magie heißt im Grunde genommen etwas seinen Willen unterwerfen und Einfluss nehmen, in eine bestimmte Richtung etwas zu beeinflussen. Also etwas, was wir im Grunde im täglichen Leben ständig versuchen. Mhm. Aber in den alten Zeiten hat man das Leben anders gesehen. Da war das Gottes Wille das Thema. Ja? Dein Wille geschehe, nicht meiner. Das, was in der Welt ist, soll sich aber dann der Einfluss, das ist das, was die Magie versucht, Einfluss zu nehmen, zu biegen, Energien einzuleiten. Und das haben wir in der materiellen Ebene mit Technik, wo wir auch einen Preis zahlen müssen. Und für einen Menschen aus einer anderen Zeit wäre das hochmagisch gewesen. Du drückst auf den Knopf, es geht das Licht an. Aber es gibt auch wirkliche Magie, wie wir sie uns klischeehaft vorstellen, mit Sprüchen, mit dem Heranrufen von Energien, weil Resonanzen genutzt werden, in einem ganz großen Teil. Also ein Symbol hat eine Resonanz, hat eine Eigenschwingung, wird eine Energie binden können unter Umständen. Und das sind alte, uralte Erfahrungen, die du finden kannst in allen Kulturen und die zum Teil sehr durchgängig beschrieben werden. Ein altes Wissen. Das Wissen macht aber uns gefährlich für jemanden, der dich kontrollieren will. Und deswegen unter anderem haben wir auch so eine große Bekämpfung von Magie und von Schamanismus, wo er nicht gesteuert wird von denen, die gerne darauf zurückgreifen, aber den anderen diesen Schlüssel entziehen wollen. Also in der Zeiten beispielsweise Sozialismus in der Sowjetunion wurden Schamanen mit dem Tode bedroht und zu Tausenden umgebracht, so wie eben auch das Besitzen einer Trommel, einer schamanischen Trommel, ausgereicht hat, zum Tode verurteilt zu werden oder Stalin. Also diese ganzen Strukturen zeigen, dass man dort eben nicht darüber lacht von Seiten des Systems, sondern dich lächerlich macht, aber durchaus auch kontrolliert.
Und Angst davor hat.
Und Angst davor hat, ja. Ja, ganz erheblich. Ganz erheblich.
Ich hätte vielleicht gerade ein Thema, was sich dem gut anschließt, weil du hast ja auch gesagt vorhin mit dem, passieren dann Investitionen und die sind eigentlich, wenn man die genau überlegen würde, wirtschaftlich gar nicht so sinnvoll. Und es steht uns ja hier eventuell der Brexit bevor. Das heißt, Großbritannien versucht eventuell auszutreten. Ich hatte hier, das sieht man bei euch besser, die Umfrageergebnisse auch zusammengetragen. Das heißt, das war am 18.06. 46% für das Verlassen und 44% dafür. Und das ist hier auch so ein sogenannter Meta-Poll, also Meta-Umfrage. Das heißt, da haben die etliche Umfragen zusammengestellt. Hier waren es 143 seit dem 1. September 2015, wo man hier dann auch die Entwicklung sieht, wo es vorher ganz klar auch fürs Bleiben war und dann abgerutscht ist auf jetzt die 44% nur noch bleiben und 46% eben stehen. Würdet ihr sagen, Brexit ist eine Sache, die eine große Bedeutung hat, oder ist das etwas, was so mal so am Rande passiert?
Das ist the big thing, the next big thing, so wie es so schön heißt in der Werbebranche. Ja.
Also am 23. möchte ich darauf hinweisen, am 23. Juni, also jeder, der sich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema von Verschwörungen und einsteigt, dem begegnet die Zahl 23. Und der 23. Juni ist ein Zeichen.
Definitiv, ja. Und also die ganzen Kampagnen gehen ja alle in die Richtung, die Kampagnen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, gehen alle in die Richtung, dass man die Gefahren heraufbeschwört, was ein Austritt der Briten aus der Europäischen Union bedeuten würde, finanziell wie auch gesellschaftlich. Und da werden Schreckszenarien skizziert, das ist gar nicht mehr vorstellbar. Und dann hat man in der letzten Zeit gemerkt, dass so die Gegner, also die Gegner von Europa, die Befürworter des Ausstiegs, immer wieder mehr Oberwasser kriegen. Und in der vorletzten Woche habe ich was gelesen von über 12% Vorsprung der quasi EU-Gegner. Ja, also Brexit 12% vorne. Krass. Und was ist passiert? Vor wenigen Tagen, ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber es war jetzt also ungefähr eine Woche vor der Abstimmung, wurde eine junge englische Politikerin brutalst auf offener Straße ermordet. Joanna Cox, Mary Joanna Cox oder Joe Cox wird sie genannt. 41 Jahre alt, Labour-Abgeordnete, seit einem Jahr im Parlament auch mehr oder weniger, Mutter von zwei kleinen Kindern. Toll ausgeschaut, wirklich hübsche junge Frau, irgendwo mitten im Leben drin so. Und sie wurde brutalst erschossen und erstochen gleichzeitig von einem bis dahin unauffälligen, verwirrten Einzeltäter, der auch noch Kontakte hatte zu einer rechtsradikalen Partei. Und zu Hause hat man auch noch Nazi-Utensilien und Bilder und so weiter gefunden. Und was ist passiert? Innerhalb der letzten drei Tage, seit es jetzt passiert ist, vor unserer Aufzeichnung hier, ist die Stimmung gekippt. Also sprich, die gesamte Berichterstattung hat sich, also sämtliche Massenmedien haben sich in Leitartikeln und in Frontpage News und Breaking News auf dieses Thema eingeschossen und haben die ganze Phalanx ihrer Waffen ausgespielt und haben das Lager kippen lassen. Und jetzt die neuesten Umfragen ergeben, dass jetzt die Brexit-Gegner, also die EU-Befürworter, wieder vorne sind. Okay, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen, das muss nicht heißen, dass das auch so ist, aber die Schafe auf der Straße, wenn man sie jetzt mal so nennen darf, die wählen natürlich das, was der Leithammel macht. Und wenn der Leithammel sagt, da dein Kreuzchen, dann machen die natürlich da auch das Kreuzchen. Und ich habe gestern einen sehr, sehr langen Artikel drüber gelesen, über diesen verwirrten Mann. Der ist also vollkommen unauffällig gewesen bisher, außer dass er in einer psychiatrischen Behandlung war, schon seit vielen Jahren. Und seine Familie, seine Brüder, seine Eltern haben gesagt, er ist vollkommen unauffällig gewesen. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass jemand in der Psychiatrie umgedreht wurde oder programmiert worden ist, so als Schläfer. Das ist nur eine Spekulation, ich habe keine Fakten darüber, ja. Aber es passt perfekt ins Bild. Ein Mord zur perfekten Zeit, kurz vor der Wahl, also dass es auch im Kurzzeitgedächtnis der Leute hängen bleibt. Man lässt das Thema 4, 5, 6 Tage rotieren in den Massenmedien. Und natürlich, was passiert? Eine junge Mutter. Eine Mutter von zwei Kindern, da jeder, selbst jeder politisch unmotivierte oder uninteressierte Mensch sagt da, oh, das geht ja gar nicht. Und dann zieht man ihm noch das braune Hemd an und sagt, ah, guck mal, alle die gegen Europa sind, das sind sowieso Nazis, das funktioniert immer. Ja? Mhm. Und jetzt bin ich echt gespannt, was am 23. passiert. Und selbst wenn die Entscheidung ganz knapp ist für den Ausstieg aus Europa, ich bin mir sicher, das Ergebnis wird zurechtgebogen, so wie die Wahl in Österreich auch dann. Ja, ganz, ganz sicher sogar.
Die Frage ist, die ich mir an der Stelle stelle, sowieso, ich verstehe das gar nicht, dass so viele Menschen noch glauben, dass diese Wahlen auf ganz geordneten Weg ablaufen und es überhaupt irgendeine Rolle spielt, wer was wählt. Das frage ich mich, das ist für mich völlig absurd.
Ich glaube, irgendeine Rolle schon, weil du kannst ja nicht, also du kannst ja zwar sehr weit fälschen, aber so, dass wirklich fast alle so gestimmt haben und du brauchst nur deinen nächsten Nachbar zu fragen, jeder sagt, ich habe was anderes gewählt und du bist dann komplett...
Das ist doch der Fall, im ganz großen Stil. Es gibt ganze Orte, die alle sich für eine Partei entschieden haben und da gab es keinen einzigen, der dann nachher im Ergebnis dort für diese Partei gestimmt hat, in Deutschland, im Falle der AfD, im Falle von... immer wiederholbaren Vorfällen. Das spielt doch gar keine Rolle. Die Möglichkeit, wirklich zu erfragen, was hast du denn gewählt, außerdem wird man nicht so dumm sein und 99,9% den einen zuordnen. Ich habe doch ein Spektrum, in dem ich mich frei bewegen kann. Wir haben im Moment noch Wahlen, die per Papier erfolgen, aber in anderen Teilen der Welt sind es Computerzahlen, die auf dem Knopfdruck entstehen und vergehen und
Das war auch bei der Bush-Wahl.
Wir hören doch immer wieder, dass Frau Merkel auf einmal 87,5% Zustimmung hat. Ist einfach eine Zahl. Es ist nichts anderes als eine Zahl. Und genau so ist es hier. Ich dachte, du hast 110%
Zustimmung.
Das war früher.
Ja.
Und das ist also, was du jetzt hier beobachten kannst, schon mal die Grundlage, das in Frage zu stellen. Ich glaube, dass man das in Frage stellen muss, weil einfach an so vielen Stellen und so häufig eben genau das geschieht. So, und dann ist die nächste Frage, okay, brauche ich denn dann überhaupt eine solche Manipulation in der Form? Oder brauche ich sie nur, um eine Begründung für das Ergebnis nachher zu liefern?
Ja, genau, das meine ich.
Denn das ist ja die andere Variante. Das heißt also, hier hat dann der Mensch, der liest, sagt, aha, wir hätten normalerweise es fast geschafft mit unserem Ausland. Mhm. Und da ist leider
dann kam das leider dazwischen.
Und hier muss man natürlich auch noch die Frage stellen, ich kann diesen Zusammenhang auch gar nicht begreifen. Da wird jemand umgebracht, okay, von einem Verwirrten. Was hat das mit dem Austritt aus Europa zu tun? Mhm. Und diese Frage, die muss man natürlich stellen, denn jemand, der anhand dieser dieser veränderten Situation glaubt, auf einmal, dass sich auch die Situation mit dem Austritt verändert hat, ja, der hat keinerlei Ahnung, was es für eine Bedeutung hat, ob Britannien oder beziehungsweise England in der EU ist. Und da darf ich noch die Frage stellen, ist denn England überhaupt in der EU?
Ja, die haben nicht mal den Euro.
Das ist, sind sie denn überhaupt da drin? Uns wird ja hier was erzählt, was völliger Schwachsinn ist. Ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren in einer Tagesenergie erwähnt, dass England in der EU sei, übrigens mit dem Hinweis in einer Sonderstellung, wurde ich kritisiert und zu Recht vielleicht, sagen, sie sind ja gar nicht in der EU, streng genommen. Stimmt. Aber jetzt wird wieder so getan und von daher ist das schon mal alleine eine wunderbare Idee, mal in diese Richtung zu denken. Was wird uns denn dort wieder verkauft? Und es wird uns etwas verkauft, was überhaupt nicht stimmt. Das müssen wir mitschlucken, wenn wir über Brexit sprechen. Ich glaube eigentlich, um das auch noch abzuschließen, dass es tatsächlich ein ganz wichtiger Tag ist und dass wir sehen werden, wie weit man bereits ist, hier den Stecker rauszuziehen für Europa. Denn man hat Europa schon an vielen Stellen im Moment so stark geschwächt, dass wir jetzt im Grunde merken werden, macht man jetzt den endgültig nächsten Schritt und das könnte sehr, sehr gut sein. Oder wird man diesen Schritt noch ein bisschen herausschieben? Dass es zu einem Brexit kommt, steht für mich felsenfest. Wenn ich zu diesem Termin dann in Kürze aufgrund einer anderen, eines anderen Vorkommens ist. Okay. Zweifellos.
Du meinst, dass man das Schiff Europa untergehen lässt dann, oder?
Zweifellos.
Und damit dann andere Prozesse auslöst, dann
Kaskade genau. Und das Wichtigste, was passieren muss, um dieses Schiff Europa zu schwächen, ist, einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben. Denn ein deutsches, russisches, freundschaftliches Verhältnis wäre unerträglich für alle, die darauf setzen, möglichst schwache Partner am Tisch zu haben und kein Interesse haben an einem wirklich starken Europa mit solch großen, mächtigen Verbündeten. Das darf auf gar keinen Fall geschehen und dass man sich aufgrund oder von Seiten der Engländer jetzt hier zurückzieht, ist nur konsequent.
Aber die Frage ist auch, weil du sagst, Europa, dass du Europa damit schwächst, ich bin mir gar nicht sicher, dass der Brexit so schlecht sein müsste.
Nein, überhaupt nicht, aber es ist die Geschichte, die damit verbunden ist.
Achso, das meinst du.
Ja. Nur das.
Ja. Natürlich das Volk schlecht für die Banker.
Ja, genau. Weil ich hatte zum Beispiel, ich habe diese, da gab es auch, das fand ich auch interessant beim Brexit eben, gab es auf beiden Seiten auch große Interessen. Das heißt, auch auf die eine Seite hat auch einen Film gemacht, Brexit the Movie zum Beispiel. Das war ein aufwendig gemachter Film, habe ich gesehen, wo die eben sehr viel, einerseits mit der Geschichte, der Entstehung der EU und so weiter, aber auch zum Beispiel im aktuellen, im Rahmen der EU beschrieben hat, was sich da eigentlich schon für ein Monstrum entwickelt hat. Ne? Also über was für absurde Sachen, die bereits Regelungen haben, die wir in unserem alltäglichen Leben, sag mal, gar nicht mehr nachdenken, aber die unser Leben beeinflussen, wie jetzt zum Beispiel Lichter gemacht werden, wie Schlaf, wie Kissen zu produziert zu haben sein, wie Straßen zu sein haben und so weiter und so fort. Dass die, was die verdienen, also offensichtlich sind wohl ein Fünftel der Abgeordneten verdient mehr als David Cameron. Dann haben die eigene Einkaufszentren, die nur von ihnen genutzt werden können. Dann haben die hunderte von Gebäuden in Straßburg und in Brüssel zum Beispiel. Ne? Und lauter solche auch so Prunkbauten.
Und reisen einmal Zusätze. Im Monat von Brüssel nach Straßburg. Genau. Das Gebäude wird quasi 11 Monate im Jahr nicht benutzt, sondern nur ganz kurz. Es setzt sich ein ganzer Tross von 300 LKWs in Bewegung jedes Mal einmal. Ich habe mal eine Doku drüber gesehen. Da werden im Jahr allein 250 Millionen Euro verschleudert für die Delegierten, für die Abgeordneten, die hin und her fahren. Die fliegen da runter und deren ganzen Akten werden einmal im Monat in so einen Container gepackt und dann mit dem LKW runtergefahren und da ausgeladen für ein paar Tage und dann wieder zurück. Das ist ein unvorstellbarer...
Warum wohl?
Ja, das...
Warum wohl?
Aber hast du wieder deine Investitionen von vorhin?
Hast du wieder?
Aber was ist denn die offizielle Begründung? Warum?
Ja, da ist halt ein Gebäude da, das man nutzen muss. Keine Ahnung, da gibt es keine offizielle Erklärung. Das war schon immer so, das machen
sie
so,
schon gar nicht mehr Mühe für die
Begründung. Nö, das ist halt so, ja.
Also was mir noch in Ergänzung zum Brexit wichtig ist, worauf man vielleicht auch noch hinweisen sollte, dass natürlich diese EU-Konstruktion sich nicht dahin entwickelt hat, weil man Fehler gemacht hat, sondern es ist der Zweck dieses ganzen Konstrukts, sich genau so zu entwickeln, wie es jetzt geschehen ist. Mhm. Also wenn du das nicht als Ansatz begreifst, bist du immer in der Ableitung von allen anderen eben von einer falschen Voraussetzung aus. Ja, man wollte eigentlich, aber es ist anders gekommen. Mhm. Nein, das ist die ganz konsequente Vorbereitung dessen, was jetzt geschehen wird. Und
kannst du das konkreter machen?
Sehr viel von diesem Modell kommt eben aus England und hat dort seine Wurzeln, wobei man England natürlich auch genauer betrachten muss. Und wir haben dann die Strömungen, die eben nicht nur aus England kommen, sondern ja, die City von London, um es etwas konkreter zu sagen. Und
da haben wir auch interessantes
aufgebaut.
Aber was meinst du denn, was soll da passieren? Also wozu war Europa eigentlich geplant im Hintergrund? Jetzt sind nicht nach vorne als Wirtschaftsunion, als quasi freies Land ohne Zölle und so weiter, sondern was ist
als im Hintergrund? Als Schwächung der starken europäischen Länder durch die mit auf einmal zu versorgenden schwachen
Verdrängung Länder. Verdrängung der Nationalitäten und sowas.
Genau. Und diese Konstruktion ist ja nicht neu. Italien ist ein solches Konstrukt, ein Kunststaat, ein Freimaurerstaat, der aus den alten souveränen Staaten so zusammengebaut worden ist, dass es eben immer wieder Spannungen gibt und dass man sich nicht besinnt, dass man nach außen hin so tut, als wir schaffen eine Gemeinschaft, aber in Wahrheit schaffen wir immer mehr Diskrepanzen und schaffen damit auch ein Problem für die tatsächlich normalerweise energetisch verbundenen Gruppierungen, weil sie sich eben verlieren und ein System kann von außen, wenn es stark ist, beinahe nicht zerstört werden, ein Staat, ein souveräner Staat. Aber wenn die Zerstörung von innen kommt, dann ist sie unaufhaltsam. Und das ist das, was wir sehen.
Und wobei du da auch viel in Sachen auch Herrschaft siehst. Ne? Also gerade dieses, du hast halt diese Bürokraten zum Beispiel, die dann halt einen, die dort entscheiden, ohne, das ist ja jetzt schon ein Klischee mittlerweile, aber die in der EU eben nicht mehr gewählt sind, wo du quasi das Parlament wenig Rechte hat, überhaupt noch was zurückzunehmen, dann hast du diese Kommission, die nicht gewählt ist und niemanden irgendwie Rechenschaft schuldig ist und so weiter. Und sag mal, je mehr du, wie du schon gesagt hast, so ein System könntest du nicht aufrechterhalten, wenn du oben Leute hast, die quasi die ganze Zeit nur, sag mal, abkassieren und dann hier immer mal ein bisschen noch zurückgeben. Ne? Also wie es zum Beispiel bei Großbritannien, die geben irgendwie in der Woche, glaube ich, 280 Millionen Pfund an die EU. Ne? Und die EU rühmt sich dann, dass sie davon einen kleinen Krumen zurückgeben an die lokalen Autoritäten. War also genau so ein Punkt. Könntest du natürlich nicht aufrechterhalten, wenn sich Leute einig wären vor Ort und sagen würden, wie es jetzt vielleicht ja in Großbritannien passiert, wir gehen raus, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Da musst du irgendeinen wieder einen Grund dafür haben oder das auch begründen können, dass du so eine künstliche, verschwenderische und sagen wir auch noch schädliche für die Bevölkerung auch, für die Einheit auch Konstruktion da aufrechterhältst.
Ich möchte vielleicht noch ergänzend sagen, es ist sehr einfach, solche Strukturen aufzuweichen durch eine Methode, die man hier erkennen kann. Ich weiß nicht, hast du 24 geguckt, diesen Film mit dem Kiefer Sutherland?
Die Serie, da wo der Agent ist.
Genau.
Ja, kenn ich.
Und da gibt es immer wieder Szenen, wo auf einmal jemand, der in einer hohen Position ist, in irgendeinem Geheimdienst, damit konfrontiert wird, dass ein anderer von einem anderen Geheimdienst, von dem der noch nie was gehört hatte, kommt, sagt, ich bin Ihnen aber übergeordnet und Sie packen jetzt hier alle Sachen. Das heißt, ich muss gar nicht in seine Organisation hinein, sondern es kommt einfach ein Überkonstrukt. Und die EU ist ein solches Überkonstrukt. Das heißt, die eigentlichen Staaten, oder staatsähnliche Konstruktionen, unterwerfen sich freiwillig einer gemeinschaftlichen neuen Struktur. Die wird ihnen einfach übergestülpt. Und das hat so viele Konsequenzen, die uns noch nicht bewusst sind in den nächsten Schritten, die geplant sind. Zum Beispiel gilt dann auch die Anwendung italienischen Rechts für dich hier in Deutschland. Wenn es in Italien verboten ist, Kirchen zu fotografieren, dann darfst du das hier auch nicht mehr. Man könnte dich nach EU-Recht für diesen Verstoß nicht nur verklagen, sondern man könnte dich wirklich heranziehen. Und damit merkst du schon, was erreicht wird, ist eine völlige Verunsicherung der Bevölkerung und ein Moloch, der entsteht. Und natürlich können diese Länder dann nicht mehr konstruktiv arbeiten aus ihrer eigenen Souveränität heraus, sondern sie werden kontrolliert und kontrollierbar. Und der EU ist eine Währung, die ihre Lizenz aus dem Dollar-Lizenz bezieht. Und der Dollar bezieht seine Lizenz aus dem Pfund. Und daran siehst du schon, wie es läuft.
Und auch gerade, weil du sagst, mit der Stärke außen aus Sicherheit heraus und die Unsicherheit, die zu einer Schwäche führt. Also dieses Prinzip, finde ich, ist in Deutschland schon längst, also allgegenwärtig schon seit Jahren.
Usus.
Du hast ja Usus. Du hast hier, sag mal, 100.000 Paragraphen, das sage ich immer wieder gerne. Die Leute sind so verunsichert. Ich höre immer so Leute, die gerne vielleicht ein Unternehmen gründen würden, die aber tausende von Paragraphen erstmal lernen müssten. Dann eigentlich musst du dir eine Anwaltskanzlei suchen, um da überhaupt erstmal einzusteigen, obwohl du vielleicht ein kleines Geschäft machen könntest. Ne? wo du überhaupt keine Anwälte brauchst normalerweise, aber diese ganzen Regelungen, dann wieder EU-Regelungen, vielleicht kommen da noch von anderen Ländern dazu, dann kannst du verklagt werden, was dir dann gleich wieder Tausende von Euro halt dich das kostet, vielleicht sogar dich ins Gefängnis bringt oder so, wenn du einen anderen Fehler machst. Und so hemmst du natürlich auch eine Wirtschaftsleistung, viele sagen, die eigentlich nur in den Startlöchern steht. Man sieht es ja an dem Busmonopol oder an dem Reisemonopol, was da gefallen ist, und plötzlich sprossen dann diese Busgesellschaften aus dem Boden, eine nach dem anderen. Also da sieht man, was für eine Kraft und für einen Hunger eigentlich da ist, der aber eben durch genau solche Sachen zurückgehalten wird.
Ja, und wenn du in die USA guckst, auf keinem Land der Welt gibt es so viele Anwälte wie in den USA. Und zwar so überproportional viel. Ich meine mich zu erinnern, dass die Hälfte aller Anwälte auf der Welt US-Anwälte sind. Also auf jeden Fall ein unglaublich großer Anteil. Und da muss man natürlich als Anwalt auch dafür sorgen, dass man einen Job hat, dass man Aufträge bekommt. Und das kann man dadurch machen, dass ich immer Teil der Verträge bin. Und das kann ich dadurch tun, dass ich eben als Anwalt sage, ohne mich bist du gar nicht mehr in der Lage, wirklich die Risiken abzuschätzen. Es geht immer sehr stark um Haftung. Und wir haben aber noch eine verdeckte Funktion in unserem System, von denen die wenigsten wissen. Und das bedeutet, dass immer die Banken Anteil an allen Verträgen haben. Mhm. Warum? Weil der Staat und alle regulierenden Behörden finanziert sind über die Banken. Mhm. Und deswegen auch dein Haftungsthema besteht. Und deswegen sitzt quasi immer ein unsichtbarer Partner mit in deinem Vertrag, von dem du gar nichts weißt, der aber alles beeinflusst. Das wirst du gar nicht sehen, der unterschreibt nicht, aber der gibt die Regularien vor. Und so funktioniert es auf der ganzen Welt und soll auch so funktionieren und wird durch die EU nicht weniger, sondern mehr. Ich glaube an einen Brexit, ganz sicher, aber vielleicht nicht am 23., wobei ich sehr davon ausgehe, es könnte passieren. Und wir sehen beim Gold im Moment hochspannende Bewegungen. Warten wir mal ab. Also der 23. könnte ein Tag sein mit hoher Bedeutung.
Mhm. Bin auch sehr neugierig drauf. Wollen wir mal vom Thema her, haben wir noch andere Sachen, die auch sehr spannend sind gewesen. Zum Beispiel diesen Amoklauf.
Was hat man hier?
In Florida, genau.
Na, 12.06. war es ja nicht.
Ja, so wurde es bezeichnet hier auf heute.de. Amoklauf im Schwulenclub. USA 50 Tote beim mutmaßlich islamistischem Anschlag. Bei der schwersten Schießerei der US-Geschichte hat ein Angreifer am Sonntag 50 Besucher einer Schwulenbar im US-Bundesstaat Florida getötet und 53 weitere verletzt. Die Behörden schlossen eine islamistisch motivierte Tat nicht aus. Und dann sagt Obama hier, wir wissen genug, um zu sagen, dass dies ein Akt des Terrors war, ein Akt des Hasses, bei einem einberufenen Pressetermin.
Ja, das hat Mord meistens so an sich. Ja, aber da muss man sich entscheiden. Ne? Also entweder war es ein Amoklauf oder ein islamistischer Anschlag oder halt ein Verbrechen aus Hass. Darüber wird ja diskutiert. Und dann ist es natürlich klar, dass jede politische Partei das natürlich zu ihren Gunsten dann interpretiert. Ja, Donald Trump ist ja ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Der hat das ja auch gleich aufgegriffen. Ja, was gibt es denn dazu zu sagen?
Noch mehr Optionen, als du sie genannt hast. Du sagst, das könnte also ein Verbrechen sein aus Leidenschaft, aus Hass. Dann hast du gesagt, vielleicht wirklich so ein islamischer Anschlag. Und die dritte Variante war Amoklauf. Ich glaube, es könnte noch mehr sein.
Mhm. False Flag.
Genau, es könnte eine Inszenierung sein.
Und, ein Ritual.
Ein Ritual könnte es auch sein. Es könnte vieles sein. Also es muss uns auch, wir müssen dieses Feld einfach zunächst mal groß machen. Mhm. Und dann merken wir, dass ganz merkwürdige Dinge wieder mal hier auftauchen. Also zunächst einmal als Einzeltäter 100 Menschen schwerst zu verletzen beziehungsweise über 50 zu erschießen, das ist schon eine Leistung, die in der Vergangenheit keinem bisher gelungen ist.
Ja, also vor allem finde ich das krass, wenn man sich das so vor Augen führt. Ne? Das ist so eine halbautomatische Waffe gewesen. Nee,
vollautomatisch.
Ne? Vollautomatisch, doch.
Ja, weil das ist die zivile Version der M16, eine A15. Also
ich dachte, das war die 13 dann, AR-13.
Also ich habe es in den Nachrichten so gehört, das ist das, was du in Amerika...
Ein Sturmgewehr.
Und das ist eine vollautomatische Waffe, das heißt, wenn du drauf bleibst, du kannst Dauerfeuer schießen oder Einzelfeuer.
Ja. Okay, weil ich hatte nur...
Halbautomatisch ist eine Pistole.
Genau, wo du Einzelfeuer
hast. Bei jedem Schuss geht der Schlitten nach hinten und führt die neue Patrone in das Lager, in den Lauf, und du kannst dann bei jedem Schuss abdrücken. Aber genau, vollautomatisch ist, du bleibst drauf und bist gewehrlos. Ja.
Weil beim Einzelschuss, da müsstest du ja bei jedem auch durchlaufen. Ich meine, selbst bei 100 Leuten, so, um die zu erwischen, selbst da musst du eine Disziplin auch haben, die du eigentlich auch wieder von der Spezialeinheit eher erwarten würdest, nicht von einem Einzeltäter, Leute, der die ganze Zeit durchläuft.
Das stimmt das nicht. Das ist einfach, also ich habe mit diesen Waffen geschossen. Ich war lange bei der Bundeswehr. Mhm. Wir haben viel Waffenausbildung und Waffentraining gehabt und so. Es dauert, selbst für einen geübten Schützen, dauert es eine gewisse Zeit nachzuladen. Du hast keinen Schuss mehr drin, du musst es rausnehmen, du musst ein neues Magazin greifen, mhm. du musst durchladen, du musst neu anlegen. Das sind 4 bis 5 Sekunden. Die sogar für einen geübten Schützen sind. Und wenn der als Einzelschütze in einem vollbesetzten Club ist, mit hunderten von Leuten, die alle sehen, dass der als Einzelner da ist und die sehen, dass der zum wiederholten Male reingreifen muss, warum haben die nichts nach ihm geworfen? Warum sind die nicht auf den draufgesprungen? Da gehen nicht 500 Leute in Deckung, wenn der als Einzelner da drin ist. Wenn das jetzt eine Gruppe gewesen wäre, wie zum Beispiel in Paris, bei dieser Rockband da, mhm. und da ständig einer feuert, während die anderen die Magazine wechseln, ja. dann könnte ich mir das noch vorstellen, dass die Leute einfach permanent in Deckung gehen. Aber ein Einzeltäter, der nicht nur so gezielt und so professionell vorgeht, da stimmt was nicht. Da stimmt einfach was nicht. Und was vor allem nicht, was mich stutzig macht, ist, es gibt keine Bilder.
Nein, mhm. es gibt auch keine Bilder von Leichen.
Kein Blut. Es gibt, wo dieser eine Mann da langgetragen wurde, da war nicht so richtig klar, ob der überhaupt tot ist. Und der wurde auch in die falsche Richtung getragen. Ne, da gab es so eine Analyse von einem, der halt zeigt, hier ist die Ambulanz, hier wäre das. Wurde völlig in die falsche Richtung irgendwie getragen. Also viele.
Ich habe am Tag danach dreimal in 3 verschiedenen Berichten, in 3 verschiedenen Kanälen immer den gleichen Zeugen gesehen. So ein etwas fülligerer, mit 20er, Anfang 30er, mit Vollbart, mit so einem lustigen Hut auf, mit bunten Klamotten. Den habe ich jedes Mal gesehen. Der hat auch geholfen, diesen Verletzten mit wegzutragen und hat dann direkt noch in die Kamera reingeschaut. Mhm. Bevor ich überhaupt irgendwas anderes wahrgenommen habe, habe ich gemerkt, das ist ein komisches Verhalten. Den haben die mehrmals interviewt und er hat auch geholfen. Das mhm. heißt jetzt noch nichts, ja. Aber es gab schon öfters den Fall, dass man eben Leute engagiert hat, um so Taten darzustellen. Crisis Actor, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Also das wäre nicht das erste Mal gewesen und vor allem die Erklärung, ja, es gibt kein Blut zu sehen, weil man aus Pietätsgründen, aus Rücksicht vor den Opfern darauf verzichtet, so ein Blödsinn. Man hat ISIS-Köpfungen hat man gesehen im Fernsehen und sonstige Sachen, da ist denen nichts zu schade. Du kannst am Tag 100.000 Mal Blutblätter sehen. Das ist keine Begründung dafür, dass man kein Blut sieht. Also ich weiß nicht, was es ist. Ich habe keine Fakten, aber allein der normale Menschenverstand sagt schon, da müssten ganz andere Bilder entstehen und die müssten sich auch auf die Bilder draufstürzen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja,
man kennt das ja auch aus Paris. Ne? Also jeder hat ein Handy mittlerweile, viele filmen da und dann dauert es ein paar Stunden, bis das dann halt übers Netz, über YouTube, über Facebook seine... also auch den Weg in die Massenmedien findet. Ja, die zensieren das dann und verkacheln das von mir aus, aber die zeigen es irgendwie oder genau. die sagen zumindest, dass es solche Bilder gibt. Also das stimmt natürlich, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Das fehlt in Orlando.
Komplett.
Tatsächlich komplett. Aber willst du damit andeuten, das hat gar nicht stattgefunden?
Ich weiß es nicht. Also, ja, wer kennt die Leute wirklich? Wer kennt 50 Leute, die da wirklich gestorben sind? Da müsste jeder...
Wer kennt einen? Das würde ja schon reichen. Das stimmt natürlich auch. Ne? Also im Nachhinein wird natürlich immer über die Opfer berichtet. Ja, da hat man dann Familienangehörige, die dann...
Sandy Hook Massaker und es gab doch so viel, da gab es doch dieses berühmte Interview von diesem Vater eines der getöteten Mädchen da, der ein paar Sekunden bevor die Sendung auf live gegangen ist, noch gescherzt hat.
Und gelacht hat.
Gelacht hat und so hahaha und wirklich so, hey, okay, und Kamera kommt und dann Tränengesicht aufgesetzt und ja, I'm really sorry und bla 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 und so weiter. Ja. Also das wäre nicht das erste Mal gewesen.
Wenn du jetzt gerade von Sandy Hook sprichst, dann fällt natürlich auch das Boston Marathon.
Ja,
es sind mehrere von denen. Da sieht man, dass einige von diesen Menschen, die als Opfer gezeigt worden sind, bei allen Anschlägen immer wieder auftauchen. Paris, Sandy Hook und Boston gibt es eine Frau, die immer gezeigt wird als Opfer.
Diese junge Frau, ja. Wobei auch Leute sagen, ja, die sieht ein bisschen anders aus, da könnte man, kann man es jetzt nicht
hundertprozentig festmachen. Es gibt andere Fälle. Und letztens wurde ja sogar ein Mormone genannt, der in 3 Anschlägen auch, das wurde ganz von der Presse sogar als der arme Mann, der ist wie mehrfach vom Blitz getroffen, also 3-mal in diesen Anschlägen verwickelt worden, ein Mormone. Wenn man das also dann sieht und liest, das ist eine Verhöhnung. Man kann uns alles erzählen. Wir sind unmündige Kinder und jetzt fangen wir aber an, Fragen zu stellen. Und das sind Fragen, die deswegen von vielen Menschen nicht gestellt werden, weil sie für viele undenkbar sind. Undenkbar. Yeah. Es kann doch nicht sein, dass das nicht so ist, wie es man mir sagt. Punkt. Aber hier sehen wir, dass gerade die Absicht, die Dinge uns so darzustellen, wie man sie uns glauben lassen möchte, eben auch ein Ausdruck von Macht ist. Wir müssen uns nicht anstrengen. Wir sagen einfach, da sind 50 Leute umgekommen. Und dann sieht man halt niemand. Das machen wir einfach, weil wir so viel Rücksicht nehmen.
Ich habe da nur noch eine Frage, die ich als allererstes stelle. Cui bono? Ja. Wem nützt das eigentlich? Wer hat einen Nutzen davon, dass hier wieder diese Geschichte angezettelt wird? Also in diesem Fall hat es natürlich die Präsidentschaftswahlkämpfe oder den Wahlkampf insgesamt angeheizt. Trump hat natürlich sofort das Thema aufgenommen und hat Hillary und Obama quasi als unqualifiziert dargestellt. Das war ja auch logisch, dass der das machen wird. Aber wem nützt es sonst noch?
Für die andere Seite kämpft er wieder für Waffenverbote, weitere und eine Einschränkung der Waffenfreiheit oder der Besitzfreiheit.
Wer, der Trump?
Nee, nee, also zum Beispiel Obama hat ja doch genau, sich wieder hingestellt.
Trump möchte das eigentlich alle. Natürlich alles nicht. Bitte, ganz wichtig, mir ist es ein Herzanliegen, dass uns wirklich klar wird, das ist alles Kasperltheater. Also so diese einzelnen Forderungen sind einfach durch bestimmte Repräsentanten im System. Wenn ich heute ein Wrestling-Event, von dem jeder weiß, dass es einen hohen Anteil an Show eben hat, brauche ich einen Guten und einen Bösen. Und dann wird eben gesagt, Mensch, tut mir leid, diesmal musst du in diesem Jahr der Böse sein. Ach, ich will nicht. Und du verkratzt mir mein Auto immer und das mag ich nicht. Ich sage, komm, was soll's. Ja, und in der nächsten Sendung wirst du dann entsprechend aufhören und sagen, Alexander, ich reiß deiner Mutter den Kopf ab. Und dann sind die Leute emotional berührt und es gibt einen riesen Streit und beide Bereiche werden bedient, damit jeder sich emotional dann dort zugehörig fühlen kann. Aber was da geschieht, ist nichts anderes als ein Kasperltheater.
Aber woran würdest du jetzt zum Beispiel festmachen, wenn mal jemand in dieses Kaspertheater eintritt, der authentisch
mit einer authentischen Situation
reingeht? Woran machst du es dann fest, dass auch zum Beispiel jetzt ein Zuschauer, der sich fragt, na, ist Trump jetzt, ist der halt... ist er auch noch ein Schauspieler oder ist der Unterschied, dass er halt als Geschäftsmann nach oben gekommen ist,
vielleicht doch was verlernt ist? Du meinst also diese offizielle Geschichte, also hier schafft jemand quasi als Quereinsteiger möglicherweise einen kritischen Umgang mit diesem System. Darf nicht unterschätzen, dass dieses System sich selber sehr, sehr stark schützt und schützen muss.
Ja, das ist klar.
Und dass es trotzdem mal versehentlich Menschen gibt, die in eine Position geraten, in der sie dann tatsächlich nicht mehr so gut unter Kontrolle zu bringen sind. Das gab es natürlich.
Kennedy.
Zum Beispiel. Oder auch ein gutes Beispiel ist der ehemalige Wrestler, bleiben wir beim Wrestling, Jesse the Buddy Ventura. Mhm. Genau.
Governor Ventura. Ja.
Genau, der als Gouverneur von sich selber sagte, ich bin ein Unfall im System. Die haben alle gedacht, der blöde Wrestler. Mhm. Ja, und der erzählt, ich weiß nicht, ob du seine Vita kennst an der Stelle, der sagt, sein Sohn hat ihn ein Video über den 11. September gezeigt. Und er hat gesagt, für ihn war ganz klar, das ist die offizielle Geschichte, stimmt. Und dann hat er das Video gesehen und sagte, das konnte er nicht mehr glauben danach. Er sagt, es hat einfach in ihm, und das erfordert Mut. Das erfordert Mut, wirklich zu sagen, okay, ich bin bereit, es jetzt ganz anders zu sehen. Plus Mut, dann auch in seiner Tätigkeit auf einmal so stark irgendwo unkonform zu sein, aber trotzdem siehst du auch, er hat erst nachdem er aus dem Amt ist, wirklich deutlichere Worte gefunden. Das ist einfach, das System schützt sich selbst und du wirst ausgebremst.
Der hat auch eine Doku-Serie gemacht, war die Conspiracy Files oder irgendwie sowas.
Ja, aber so eine Serie.
Serie mit verschiedenen Themen, wo er wirklich auch in den Kaninchenbau geguckt hat, aber das ist untergegangen in dem Müll, der jeden Tag über die Leute hereinbricht. Ich habe ein paar von den Folgen angeguckt und habe mir mehr davon erhofft, aber... Ja. Es ist leider nicht mehr draus geworden, aber schön zu sehen, dass es manchmal einer schafft. Ja? Die Frage ist jetzt natürlich, was wäre, wenn Trump wirklich den Koffer kriegt, wenn er Präsident
wird? Also bei Trump interessiert mich das besonders, weil ich sag mal so, er hat jetzt den
ich habe ihn übrigens mal kennengelernt. Donald Trump persönlich, cool. Oder von Mann zu Mann, wie man so
sagt. Kannst du es ja persönlich sagen.
Ich war in Palm Beach bei einem Freund und Donald Trump hat damals ein Buch geschrieben. Er war ja Konkurs.
Wann war das?
Vor 2000, würde ich sagen. Es ist so schwierig, wenn man sich so zurückerinnert für mich. Ich habe von ihm ein signiertes Buch. Ja. Da konnte ich mich gar nicht wehren. Ich habe also, ich komme gleich dazu. Also ich war jedenfalls bei einem Freund in Palm Beach und er hat also ein Buch geschrieben und er hat ja ein unglaubliches Haus in Palm Beach, Donald Trump.
Nur eins.
Das ist ein Haus, was zwischen der Meeresseite und dem Intracoastal Waterway liegt. Also es gibt einen Kanal, der eine Abgrenzung ist eben auch zwischen Palm Beach und dem Festland, West Palm Beach. Mhm. Und da fährst du über so eine Brücke drüber und da gibt es ein Haus, das liegt sowohl am Meer als auch am Intracoastal, weil es wie so an einer Spitze liegt. Mhm. Und das ist das Haus von Donald Trump mit 132 Zimmern, meine ich. Und er war damals aber in finanzieller Not und hat aus diesem Haus einen Club gemacht. Und man konnte dann, war sehr teuer, für 10.000, 15.000 Dollar im Jahr, war man dann Mitglied in diesem Trump-Club und konnte in diesem Haus dann ja, weiß es nicht, was essen gehen oder was auch immer. Ich habe mich nicht wirklich für das Angebot interessiert. Und das, mein Bekannter erzählte mir das und dann haben wir ihn gesehen in so einer Buchhandlung und da hat er sein Buch signiert. Und mein Nachbar, mein Freund kannte ihn auch, weil er eben auch lebt in Palm Beach, aber er ist sehr unbeliebt gewesen. Also er war sehr unbeliebt, er galt so als Großkotz, als ein etwas unangenehmer Typ im Umgang.
Ja, wobei aber die ganze Zeit schon
er ist natürlich eine Verwirklichung des uramerikanischen Traums, des Stehaufmännchens. Und er ist jemand, der als New Yorker natürlich ein Tough Guy ist. Das ist überhaupt keine Frage. Und er repräsentiert natürlich genau den Wunsch der Amerikaner. Jetzt nimmt ein Amerikaner die Dinge wieder in die Hand. Wir wollen wieder eine alte Größe zurückfinden.
Und make America great again.
Ja, das muss so sein. Das ist die Geschichte. Und mit dieser Geschichte wird er auch Erfolg haben, wenn man es zulassen will. Und man merkt, dass gegen ihn auch in den Medien sehr stark Stimmung gemacht wird. Alle politischen Kandidaten im Moment, ob das Clinton ist oder auch der Bernie oder eben auch jetzt hier Donald Trump, alle sind gegen TTIP. In Außenerklärung, also gegen das auch bei uns noch, sagen wir mal, sehr stark promotete Programm. Und Donald Trump ist auch dagegen. Und wenn Donald Trump was dagegen ist, dann wird es einfach verdreht. Dann wird das aus dem Zusammenhang gezogen, als wären alle anderen dafür. Mhm. Also du siehst, auch in den Medien wird er mit starkem Sperrfeuer belegt, auch wenn er über ein Thema spricht, wo sich alle einig sind. Das spricht also schon dafür, dass man diese Kontrolle nicht aufgeben will. Man ist sehr vorsichtig in dem Herauslassen von diesem Bewusstsein und dieser veränderten Wahrnehmung der Menschen.
Hier wird nur Hillary favorisiert.
Aber
ich beobachte
jetzt
das schon sehr lange.
Nicht, aber eines darfst du da nicht übersehen, dass in Amerika nationales Bewusstsein und Patriotismus einen ganz hohen Wert hat. Die Kinder stehen morgens da und stehen vor der Fahne. Das heißt also, diese Werte, die uns als ganz böse hier verkauft werden, sind in Amerika Werte, die absolut in Ordnung sind.
Wobei es da auch gerade diese Gegenbewegung, die Gegenströmung gibt, zum Beispiel sogenannte Social Justice Warriors, die Krieger für die soziale Gerechtigkeit, die auch eben diesen kommunistischen Gedanken, genauso auch wie hier, so verbreitet,
ja,
sind,
kollektivistisch. Aber Gedanken. Im tiefen verwurzelten Ich bin Amerikaner, da schwingt ein ganz großer Stolz mit auf, diese Greatest Nation on Earth.
Ja.
Und das ist etwas, das einen Donald Trump eben auch unterstützt. Ja, also diese Figur passt in diese Richtung hinein. Also es ist sehr interessant abzusehen. Ich könnte, wenn man mich fragen würde, wird er es schaffen? Ich würde sagen, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, wenn man ihn will, und das kann sehr gut sein, da wird er garantiert kommen. Und wenn man ihn nicht will und ihn einfach nur benutzt, um eine bestimmte Stimmung in die Welt zu bringen, dann wird er nicht kommen. Aber ich glaube, dass er genau das repräsentiert, was jetzt in Amerika kommen soll.
Viele Wähler in Amerika haben eben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Weil die Hillary Clinton ist total unbeliebt. Mhm. Die ist seit Jahren in diesem System und gilt eigentlich als Vertreter des White Establishment. Mhm. Die hat die war ja Außenministerin, die war Präsidentengattin. Und auch Senatorin, also die hat viel Erfahrung und wer außer sie sollte es denn machen, aber die hat so viel Dreck am Hacken, vor allem diese E-Mail-Affäre.
Ja, ja.
Ich habe einen sehr guten Artikel gelesen, wo es darum ging, dass sie nach außen hin behauptet hat, sie hat diesen E-Mail-Server privat benutzt, weil sie sich computertechnisch nicht so gut ausgekannt hat und das lieber so gemacht hat. Die hatte ja gar keine Passwörter drin und alles. Aber der eigentliche Grund ist eigentlich der, dass sie in ihrer Zeit als Außenministerin mit Saudi-Arabien und anderen Ländern extrem profitable Waffendeals eingefädelt hat und sie sich mit dem privaten Server aus der Kontrollierbarkeit des Außenministeriums herausgezogen hat. Und das kommt jetzt zurück. Also, Scheiße rollt nach unten, ja, das stellt sie jetzt auch fest. Und das ist für sie wahrscheinlich auch der Grund, der es Genick brechen könnte, wenn es ihre Volksleute nicht schaffen, diese Themen aus den Medien rauszuhalten. Also, es ist ein unglaublicher Skandal, was die gemacht hat. Die hat absichtlich den E-Mail-Verkehr anders abgewickelt, um eben sehr, sehr lukrative Geldmengen für die Waffenindustrie zu generieren. Ja,
hatten wir auch einen Beitrag bei Nuviso Total. Und das Spannende ist ja auch, die hat dann, als sie dann quasi erwischt wurde, ne, Tausende, ich glaube 32.000 oder so von den E-Mails gelöscht noch, ne, mit der Angabe, das waren alles private E-Mails. Ne, so.
Ja, klar. Zwinker mal. Privat zwischen Scheich.
Ja, genau.
Die haben sie bestimmt alle nochmal durchgeguckt.
Genau, so persönlich
nochmal. Du schielst schon drauf, komm, nimm noch eine.
Du hast noch gesagt, die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn du wirklich diese Wahl hast und dich entscheiden musst, dann würden wohl doch die allermeisten Menschen die Cholera wählen und genauso sehe ich diesen Wahlkampf.
Wer ist die Cholera?
In dem Fall die Clinton. Mhm. Aber das ist was ich schon lange vermute eigentlich. Die Clinton ist meiner Ansicht nach gesetzt als Nachfolgerin von Obama. Mhm. Und das muss verkauft werden. Und diese ganze Trump-Geschichte ist ein super Verkaufsargument. Ich meine, wir haben den aktuellen Spiegel diese Woche. Die Mission. Hillary muss Trump verhindern. Okay. Mhm. So. Also sind jetzt auf einmal alle für Hillary sozusagen, die wahrscheinlich mit einem moderaten republikanischen Gegenkandidaten viel weniger Zuspruch kriegen würde, als es jetzt tut.
Also viele wollen eigentlich Hillary nicht, aber sie wollen Trump verhindern und deswegen wird sie gewählt.
Viele wählen dann halt die Cholera, weil Pest ist echt scheiße.
Mhm. Wobei ich glaube tatsächlich, dass das Trump besser läuft als andere moderate Kandidaten tatsächlich. Weil Trump das einzige Gegengewicht quasi da, oder die einzige wahrnehmbare Änderung darstellt gegenüber dem Establishment. Also du hast auch im Wahlkampf halt diese Entwicklung gehabt. Trump kam halt mit seinen Positionen, sagte hier Anti-Immigration oder freie Immigration, hier freie Rede und macht doch mal den Mund auf und beleidigt auch mal Frauen so, was ja da jetzt quasi auch ganz schlimm gefahren wird, so, da darfst du ja gar nicht mehr sagen. Rosie O'Donnell oder so war sein Opfer dann in dem Falle, hat das nicht zurückgenommen. Und diese Frechheit und diese Dreistigkeit haben sich dann auch die anderen Kandidaten angefangen abzugucken und waren dann plötzlich auch so, Immigration, na klar, müssen wir das irgendwie begrenzen oder so, wo das vorher überhaupt niemand darüber geredet hat. Und ich sag mal, dass die halt dem auch gefolgt sind und gesagt haben, okay, irgendwie scheint das zu funktionieren, da müssen wir uns irgendwie doch dran hängen. Ist, denke ich, doch auch ein Bild dafür, dass Trump mit seiner Art da eine Chance jetzt auch hat.
Nee, der wird nicht. Der wird nicht. Der selbst wenn die Amerikaner Trump wählen würden, wird die Wahlmaschinen, das Wahlmaschinenergebnis am Schluss Hillary heißen. Hundertprozentig.
Ja. Das ist nochmal was anderes.
Das war schon 2000, als Bush mit den Dimple Chats, ne, wo sie diese Lochkarten 36 Tage lang untersucht haben. Ich weiß es noch ganz genau. Und seit der Wahl damals gibt es ja jetzt die Wahlmaschinen, wo du nur noch wie am Geldautomat eintippst, weißt du, A, B, und wer, das ist alles
so ein. Ich bin auch der Meinung, dass es sehr schnell in eine Fehlinterpretation hineinführt, wenn man dort mit rationalen Gründen rangeht, denn das hat damit gar nichts zu tun. Uns muss da auch klar sein, und das hat Obama, denke ich, wirklich als großen Verdienst in die Wahrnehmung gebracht: Der liest was für einen Nachrichtensprecher. Der liest was vor. Der liest seine Dinger vor, die man ihm hier vorhin...
Teleprompter of the United States heißt.
Das ist alles.
Der hat von der 6. Klasse in einer Hauptschule hat er einen Teleprompter aufbauen lassen.
Ja, in der 3. Klasse.
Ja, weißt du, so. Und du siehst dann auch, der macht das aber perfekt, wenn er von die Richtung guckt und dann in die Richtung
guckt. Ja, aber da muss ich dich auf was aufmerksam machen, was dir wahrscheinlich entgangen ist, sonst würdest du es anders interpretieren. Diese Teleprompter-Nummer, die hat man bei Obama viel mehr als jemals zuvor sichtbar gemacht. Er wird völlig diskreditiert. Also, es gab schon Reden von ihm, wo wirklich alle aus der Einstellung der Kamera heraus mitlesen konnten, was er sagt. Es wird den Menschen genauestens vorgeführt. Er ist nicht eloquent, er ist auch kein guter Nachrichtensprecher, wo man das übersieht, sondern es wird präsentiert. Seht uns, ich hätte mich jetzt fast unglücklich ausgedrückt, seht ihn euch an, den Präsidenten, der ist ein Vorleser, und zwar jedes Wort. Mhm. Und das ist schon ganz wichtig in dem Verständnis, und das wird bei Hillary nicht anders sein. Sie wird es anders verpacken und verkaufen. Obama ist wirklich eine Witzfigur.
Aber er ist ein Showman. Er war neulich bei Jimmy Fallon, das ist einer der berühmten Talkmaster, ja. Und da hat er
Slow Jamming the News.
Ja, da haben sie Slow Jamming the News gemacht. Und das ist halt auch so eine Spaßnummer, wo seine Band im Hintergrund so ganz coolen Jazz einspielt und der Moderator oder vielmehr der Protagonist dann eben so Sprechgesang macht. Und da hat der Obama einen Erfolg nach dem anderen von seiner Regierung dargestellt. Wir haben so viele Millionen Arbeitsplätze geschaffen, das und das. Und die haben das alles total verkauft. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, wer die Zahlen vor Augen hat, der weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Aber er hat sich wirklich als Entertainer behauptet, vor allem bei dem Ball es gibt auch einmal im Jahr den White House Correspondents Ball.
Genau, sein letzter jetzt.
Wo er quasi so eine Art bisschen Stand-up gemacht hat. Ja. Und da hat er wirklich lustige Dinge reingepackt.
Ja, klar,
schreibt der man ist ihm dann auf. Wirklich, der ist charmant. So, und,
Aber auch von der Präsentationsform her, wie Robert schon sagt.
The next president of the United States, wherever she may be. So, weißt du, so ein kleines Spitzenmann.
Ja, das hat funktioniert.
Ja, klar, das hat funktioniert.
Es hat funktioniert.
Es ist so unerträglich.
Die Leute lieben ihn deswegen.
Nein. Sie lieben etwas, was sie sich vorstellen. Sie lieben ihn überhaupt nicht. Sie wissen gar nicht, wer er ist. Sie lieben eine Show, eine flache, dümmliche Show, die ihnen als Kritikfähigkeit verkauft wird. Mhm. Und das ist das, was du siehst. Erinnere dich an die Wochenshow, als die hier nach Deutschland kam. Wisst ihr es noch? Das ist die Art, wie Kritik in Amerika politisch funktioniert.
Meinst du welche, oder?
Ich meinte diese Wochenshow mit diesen Meldungen.
Das war noch auf Sat 1 damals.
Ach so, ja.
Okay. Ja, ich glaube, Sat 1.
Pastewka Engelke und so.
Genau, Pastewka Engelke. Ja. Diese
90er Jahre.
Ja, 90er Jahre.
Ingolf Lück oder so.
Genau, und dieses Format ist ein typisches Format aus den USA.
Danke.
Wie Kritik verkauft wird. Wir haben kritische Sender, da setzt sich Obama auf ein Furzkissen, da wird gelacht. Es ist nichts anderes als Kindergeburtstag und echte sachliche Kritik gibt es überhaupt nicht. Gar nicht. Und da, wenn ihr in Amerika darauf achtet, werdet ihr keine Formate finden, die wirklich so kritisch auch nur sind, wie sie hier sind. Und sie sind ja hier auch nicht wirklich kritisch.
Mainstream-Formate.
Also Mainstream-Formate. Die aber wie Plus Minus in dieser Ebene wirklich recherchieren. Das gibt es in Amerika nicht. In Amerika kann man zeigen, wie der Obama sich am Arsch kratzt. Und das ist dann, wir können unseren König auch lustig nehmen, weil wir sind freie Amerikaner. Gar nichts, weißt du. Und das ist das, was ich erschütternd finde. Für mich ihm geradezu abstoßend, wenn man ihm dann ein paar Tricks beibringt und er auf den Hinterfüßen steht und die Leute klatschen dann. Es ist ein Affenzirkus im wahrsten Sinne.
Ich glaube, Robert ging es auch eher darum, wie jetzt die Darstellung...
Die
Darstellungsform dort auch ist. Weil es
ist Entertainment, weißt du?
Genau, die Tricks, die er halt hat, sind schon okay in der Weise. Er hat ja auch mal irgendwann mal so kurz zwischendurch gesungen und macht einen auf charmant und so. Das kann schon für eine Weile funktionieren. Ne? Auf der anderen Seite dann wieder, wenn du...
Nicht. Naja, natürlich. Nein, nicht nur nicht für mich, sondern auch einfach für jemand, der sieht, das ist jemand, der soll das Land verwalten, der soll doch nicht als irgendein Showhans.
Natürlich, aber da diskutieren wir ja auf einem viel höheren Niveau hier. Wie jemand, der quasi einfach drauf ist und wenn du auch die ganzen Leute guckst, zum Beispiel auch von unabhängigen Journalisten, die jetzt zum Beispiel sich mal die Bevölkerung angucken oder auch Leute wie Mark Dice zum Beispiel oder so, kennst du vielleicht so, die dann mal rumgehen und Umfragen machen.
Mark Dice macht tolle Sachen.
Ja, und manche Leute sind halt so einfach da auch und die lassen sich von sowas das blenden und das meine ich halt, wenn du dann eine oberflächliche Entertainment Kunst in Anführungsstrichen hast, dann kannst du zumindest die Leute dort abholen ein Stück weit. Ne? Auf der anderen Seite natürlich, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das jetzt wieder ins Absichtliche mit reinziehen würdest oder eben zufällig, wenn mal bei Obama der Teleprompter ausfällt und er quasi nur noch stottert, da gibt es ja auch ein Video zum Beispiel, wo er dann nur noch gestottert hat, das ging wirklich so eine 20 Sekunden lang oder so.
Echt?
Ja, das ist wirklich krass. Also Obama Teleprompter Fail oder so, da findest du mehrere Videos dazu.
Das muss ich mal gucken.
Das ist wirklich krass, ja. Und da siehst du dann so, dass der, wie gesagt, entweder so von vornherein völlig unvorbereitet ist und immer den Teleprompter braucht, oder halt, wie du schon gesagt hast, dass es halt darum geht, ihn jetzt tatsächlich auch wieder vorzuführen und zu sagen, okay, wir haben uns jetzt einen Kasper, haben wir euch da vorgestellt und ihr reagiert trotzdem nicht. Also diese Verhöhnung könnte beides sein.
Ja? Ich erinnere mich an die Geschichte, in der irgendwann einmal der neue Cäsar einen Senator als sein Pferd vorgeschlagen hat und das Pferd wurde dann auch gewählt und das wurde den Menschen dann präsentiert. Das ist genau das Gleiche. Damit will ich nichts über die Fähigkeiten von Obama sagen, sondern es wird gerade durch ihn sehr deutlich gezeigt. Und da gäbe es so viel dazu zu sagen. Aber er ist ja jetzt jemand, der nicht mehr lange da sein wird. Vielleicht hat er noch eine wichtige Rolle zu spielen. Warten wir es ab. Ich erinnere mich auf jeden Fall, als es irgendwann mal zum Treffen zwischen George W. Bush und Merkel kam, hatte ich in einem Forenbeitrag ein bisschen flapsig damals geschrieben, dass Merkel eben eine Maschine sei in Wahrheit und kein beseelter
Mensch. Echt, diesen Roboter?
Ja, das habe ich damals geschrieben und sagte, wenn jetzt Bush kommt, wird er die Batterie wechseln. Und interessanterweise kam, ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene erinnerst.
Wir sehen von hinten an den...
Genau.
Und sie dann so gemacht hat.
Und sie macht so. Ah, ja, und ich habe dann geschrieben, genau, habt ihr es gesehen? Ja. Und es war wirklich mit Ansage. Einen Tag vorher sagte ich, komm und wechsel die Batterie. Und er packt sie hinten und sie zieht so ihr Ärmchen hoch.
Das haben sie mal analysiert, auch so in Zeitlupe und in Standbild, wie die dann so eingefroren war, ja.
Da wurde die Batterie gewechselt.
Ja, und der Merkel und den Präsidenten gibt es ja immer auch interessante Bilder, ne? Wie dieses, was war dieses letzte, wo sie da vor ihm stand? Er saß so auf der Bank.
Ja, wo sie diesen macht, ja, so genau. Lang war da.
Genau.
Apropos Merkel, ich habe gerade vor ein paar Tagen und erst gestern wieder einen Clip gesehen, wo Merkel auf dem heißen Stuhl saß. Das war so eine Talkshow von 1992. Da wurde immer einer auf so einen exponierten Sitz gepackt und hat mehrere Leute um sich rum gehabt, die auf ihn draufgehackt haben. Das war war beim Hans Meiser damals irgendwie so ein Format RTL, Privatfernsehen. Und Merkel war damals 38 Jahre alt und die sah verdammt gut aus. Ja, wenn du die heute siehst, die war wirklich, die war nett geschminkt, jugendlich noch, also so End-30erin, kurze Haare, nette, und die hatte überhaupt keine Falten hier unten dran, gar nichts. Und dann habe ich ein Bild neben dran gepackt und habe sie jetzt gesehen, diese verhärmte Fratze mit diesen Mundwinkeln und so. Was ist passiert? Was ist passiert, dass die sich Physio, wie nennt sich das, Physiognomie, ja, dass sie sich von der Optik alleine so verändert hat? Was ist da passiert? Und die kaut auf Fingernägel extrem. Das weiß bloß keiner. Der, wenn man mal die Großaufnahmen sieht, die ist eine extreme Nagerin irgendwie, ja. Also ist ja auch so ein, du kannst ja mal psychologisch nachlesen, was das bedeutet, wenn einer so extrem kaut irgendwie, gell? Also was ist da passiert? Das ist jetzt off-topic, ja, aber mich beschäftigt das einfach, weil die Frau muss irgendwas im Keller liegen haben, was sie sehr erpressbar macht.
Ja, ja, zumal wenn du auch, vielleicht kommt das ja irgendwann später noch raus und wir uns das noch vergönnt, das rauszukriegen, was du dann auch wahrscheinlich sehen wirst, was zu welche Geschichten da dann auch dahinter sind, wohin, was zu was geführt hat, möchte man vielleicht noch gar nicht wissen, aber vielleicht dann doch aus Neugier.
Auf jeden Fall bleibt spannend, um auf den Trump zurückzukommen. Wahrscheinlich wird der Wahlkampf für die Einschaltquoten von den Nachrichten und für den Fernsehanstalten in Amerika drüben Topquoten bringen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Möchte ich mal was fragen? Würdest du jetzt gerne Präsident der USA sein?
Wenn ich nicht fremdgesteuert werden würde von den Mächten, die da im Hintergrund stehen, wenn ich keine Puppe an Fäden wäre, ja klar. Aber ich würde sofort in Kiew anrufen und sagen, Leute, tschüss. Ich würde alle abziehen, ich würde alle Flieger und alle Flugzeuge und alle Schiffe nach Hause holen und sagen, so, wir machen jetzt Lazarettschiffe draus. Und dann fahren wir wieder los und richten und reparieren den Schaden, den wir angerichtet haben.
Also diese Vorstellung von Macht, die sollte meinem Angebot nicht enthalten sein. Sondern du müsstest dich also schon mit den aktuellen Umständen auseinandersetzen. Ich frage deswegen, wie ist der Status der USA im Moment zu sehen? Bin ich ein Krisenmanager oder bin ich der Abwickler, wenn ich der nächste Präsident werde? Das ist eine wichtige Frage.
Ach so, jetzt verstehe ich, was
bin ich der Abwickler des absoluten Zusammenbruchs oder bin ich jemand, der eine Chance hat, das Ruder rumzureißen? Und diese Frage, sich zu beantworten, ist, glaube ich, eine gute, um dann auch die Antwort zu finden. Wen will man als Präsident? Was macht er? Wofür wird er gebraucht? Und ich habe allerdings...
Naja, die planen 4 neue Flugzeugträger momentan. Also von dem her gesehen...
Das habe ich als großen, wichtigen Hinweis noch im Gepäck. Ja? Also einfach mal überlegen, was für eine Rolle wird er spielen? Wird er ein aufstrebendes neues Amerika in Bewegung setzen oder wird er erstmal die Abwicklung machen?
Ja, wobei ich mir, muss ich auch mal sagen, nie anmaßen würde, auch schon von vornherein zu sagen, in welche Richtung jetzt irgendwas geht. Ich meine, man kann bestimmte, wie du es ja auch machst, bestimmte Energien, bestimmte Richtungen lesen, aber so, dass das erstens, selbst das, was jetzt so die Eliten in Anführungsstrichen halt planen, alles quasi nur in eine Richtung geht und man das von vornherein auch so sagen könnte mit dem Wissen, was wir haben, glaube ich nicht.
Nein.
Und das Zweite ist eben auch, dass du auch nicht weißt, welche verschiedenen Interessengruppen es vielleicht auch gibt, die jetzt, es ist ja nicht ganz anzunehmen, klar, dass alle die absolut gleichen Ziele haben. Ne? Deswegen, da ist auch schon viel, was da schwer zu vorhersehen ist. Ne?
Ganz klar. Trotzdem, nur als Hinweis eben, man, glaube ich, ist gut beraten, einfach zu schauen, aus welcher Position heraus, was ist jetzt das, was auf ihn zukommt, auf den nächsten Präsident. Und vieles wird einfach offenkundig, wenn du dir die Wirtschaftsdaten anguckst. Die USA haben vor ein paar Tagen katastrophale Arbeitsmarktzahlen herausgegeben. Und das ist natürlich zu erwarten einerseits. Andererseits ist es merkwürdig, weil man hat über Monate und Jahre hinweg immer sehr gemogelt. Und auf einmal gibt man schlechte Daten raus. Warum? Ja, warum macht man es nicht wie bisher? Und bessert dann im Nachhinein die Zahlen einfach nach, aber dann ist es wieder Schnee von gestern und dann spielt es keine Rolle mehr. Warum liefert man solche Impulse so direkt jetzt?
Vielleicht sind es Wahrheiten, die man nicht zurückhalten kann.
Wäre eine Option, aber was hat man ja bisher genauso erfolgreich gemacht, dass man das eben nicht gemacht, also eben nicht präsentiert hat, da hat sich nichts geändert.
Ja.
Aber es gibt einige andere Merkwürdigkeiten, gerade im Moment, die wir sehen können, auch was die Staatsanleihen betrifft, die immer ein Barometer sind der aktuellen Situation. Und auf die 10-jährigen Anleihen hier in der BRD gibt es jetzt keinen Zins mehr, null, ja. Also wer jetzt Staatsanleihen kauft, für 10 Jahre Laufzeit, der kriegt nichts dafür an Zins. Das ist schon eine bemerkenswerte Situation.
Waren die 10-Jährigen die kurzen oder die langen?
10-Jährigen sind relativ lang, ja. Also okay. Die kurzen Läufe, aber die 10-Jährigen sind eben auch die attraktiven Papiere für industrielle Anleger und die Lebensversicherungsgesellschaften, die Banken, die Sparsysteme sind gezwungen, in Staatsanleihen zu investieren. Mhm. Also können wir uns schon hier ausrechnen, was passiert, wenn ich also ein Produkt kaufen muss mit 0% Zins oder sogar einem kleinen Minus davor. Und das alles zeigt den Stand, in dem wir sind, der Status, in dem wir uns befinden. Also wir haben nicht zu erwarten, dass jetzt die 7 guten Jahre auf einmal aus dem Nichts entstehen, sondern wir sind schon an einem sehr kritischen Punkt, und zwar auch deswegen, weil man diese Dinge zulässt. Also man verhindert sie nicht nur nicht, sondern man zeigt sie offen. Das möchte ich bemerken.
Die Frage ist aber eben auch, ob man sie jetzt wirklich verhindern könnte. Das ist für mich nämlich auch das. Wir hatten ein Gespräch mit Tilman Knechtel und der hat aber jetzt bloß was zusammengefasst von einem polnischen Psychologen, der Lubaczewski heißt und der Poneurologie untersucht hat.
Das heißt, Wissenschaft des Bösen.
Die Wissenschaft des politisch Bösen. Und da geht es quasi darum, dass wir eben genauso wie bei der Intelligenz, dass es quasi ein Spektrum von Mitgefühl gibt, auf dem zum Beispiel auf der einen Seite die Hochsensiblen sind, auf der anderen Seite eben die Psychopathen. So. Und die wirklich quasi auf dem ganz anderen Spektrum sind, das sind quasi essentielle Psychopathen. Die haben quasi null Gewissen. Sozusagen, wenn sie jetzt jemand anderen schaden würden, wenn es quasi jetzt zu dem eigenen Nutzen dient, völlig egal. So. Und dann halt die Hochsensiblen auf der anderen Seite. Und er erklärt es eben so, dass gerade diese, sag mal, auch das strukturelle Böse, gerade von solchen Leuten dann auch aufgebaut werden kann und auch aufgebaut wird, um eben dort die, wie du auch sagst, an Macht zu kommen und so weiter. Ne? Und wenn man das eben, und das ist eben nur eine kleine Minderheit, also die wirklich essentiellen sind nach seiner Rechnung eben nur 0,4 bis 0,6% der Gesellschaft, die mit solchen Störungen sind 4 bis 6%, also sozusagen 10-mal so viel, würde aber eben bedeuten, dass eine 4-prozentige, sag mal, wirklich gefährliche Gruppe in der Weise tatsächlich aber immer eine 96-prozentige Gruppe halt kontrollieren muss. Und da meine ich, sobald jetzt eben, wie es jetzt passiert, eben mit dem Internet immer mehr, immer größere Flüsse an Informationen sich immer schneller bewegen und das Ganze sich immer weiter ausbreitet, dass eventuell dort auch einen Kontrollverlust passieren können, ja, den man auch mit in die Rechnung mit einberechnen muss.
Natürlich, selbstverständlich. Also das ist gar keine Frage. Steht auch überhaupt nicht im Widerspruch.
Dass den Leuten ist schon klar, dass es diese Psychopathen gibt. Na, wir haben Amstetten gehabt, wir hatten die ganzen anderen Psychopathen. Vor kurzem der Typ, der gestorben ist, und dann hat man seine Garage auseinandergenommen und hat festgestellt, der hat 15 Nutten in Frankfurt erledigt in den letzten Jahren. Also die gibt es ja immer wieder. Aber dass ein Großteil unserer Führungselite aus diesen Psychopathen besteht. Das ist ja die eigentliche Erkenntnis von dem Lubaczewski, dass die Poneurologie das belegt eigentlich, dass die ganzen Top-Elite-Journalisten und Politiker und wie sie sind, dass die alle diesem psychologischen Profil entsprechen, dass sie null Emotionen haben, wenn die 50.000 Leute entlassen, egal, ich brauche andere Zahlen, wenn die Krieg führen gegen Russland, egal, das ist das, was ich machen muss einfach, Das ist die eigentliche Erkenntnis, Poneurologie ist für viele Leute verdammt schwer zu schlucken. Also das ist eine hässliche Kröte, die man aber schlucken muss, um zu kapieren, was hier überhaupt wirklich passiert. Ja.
Wobei es eigentlich auch eine schöne Sache ist, in der Weise diesen Widerspruch halt darin aufzulösen, was auch ja über Jahrhunderte immer so ein Widerspruch halt schien, die Menschheit ist einerseits böse und andererseits gut, irgendwie scheint beides in uns zu stecken. Und wenn man so das persönliche Erleben hat, und ich habe zum Beispiel auch immer eher das Mitgefühl gibt jetzt bei mir nie aus, es sei denn, es kommt mal wirklich eine Situation, wo es um Leben und Tod geht für einen selber, aber das quasi strukturell im Leben zu machen, konnte ich mir nicht vorstellen, wie das jetzt jemand wie ich quasi, sag mal, so ein perverses System aufbauen würde. Aber so, sag mal, gibt es für mich auch eine Erklärung, da zumindest zu schauen, ohne das jetzt bewerten zu müssen, aber zu sagen, es kann sein, und es gibt da offensichtlich sogar, das ist ja jahrelange Forschung dort gewesen, offensichtlich Leute, die anders sind, die wirklich so essentiell anders sind, dass sie halt anders handeln oder andere Beweggründe haben.
Entschuldige, wenn du heute dir vorstellst, du würdest eine Mafia-Organisation aufbauen, eine kriminelle Vereinigung, dann würdest du dir Menschen suchen, die in dieser Vereinigung ihren Platz finden. Und dann möchte ich natürlich Menschen haben, die hart durchgreifen können. Ich möchte Menschen haben, die der Familie dienen und die bestimmte Strukturen repräsentieren. Und wenn da jemand kommt und sagt, kann ich denn auch mein Katzenbaby mitbringen, wenn ich hier ins Büro komme, dann weiß ich, der ist nicht der Richtige, den ich jetzt hier an diesem Posten eben suche, sondern ich möchte jemanden haben, der das repräsentiert. Und genau an diesen Stellen sitzen deswegen diese Leute. Also es ist nicht so sehr, dass es daraus entsteht, nach meinem Verständnis, dass sie sich jetzt quasi hier finden oder aus irgendeinem merkwürdigen Grund diese Menschen an diese Stelle geraten sind, sondern sie sind vorselektiert. Und diese Vorselektion findest du ja überall in den Geheimbünden, in denen zum Beispiel immer unterschiedliche Gruppierungen vorzufinden sind. Einmal die mit den offiziellen Erklärungen, warum man sich nun trifft und was das Ziel der Gemeinschaft ist. Und dann die kleine Gruppe, die ein Geheimwissen bekommen und dem man sagt, das ist überhaupt nicht unser Thema. Mhm. Und damit habe ich eine große Basis, die nach außen hin für die meisten Menschen ein Bild erzeugen kann, aha, die machen dies oder machen jenes. Mhm, und diese kleine Gruppe, die nimmt man nicht wahr. Und das ist ein uralter Trick. Und von daher ist es für das System einfach nur klug und sinnvoll, sich die Menschen zu suchen, die eben über die Eigenschaften verfügen, die man sich hier wünscht an den Stellen. Und das sind an nicht wenig Stellen eben Psychopathen. Überhaupt gar keine Frage.
Vor allem beim Militär und Geheimdiensten. Natürlich. Und Justizvollzugskräften. Und
da so wollte ich dir ganz gerne ein wunderbares Beispiel sehen. Ich weiß nicht, hast du diese wirklich tolle, alte, wie würde man sagen, Comedy würde man heute sagen, Sendung gesehen, ein englisches Format mit einem Typ, der mit einem riesen Handy immer rumgelaufen ist. Das war so ein großes...
Das habe ich mal gesehen, ja, das war so...
Das ist eine englische Serie.
Hello, I can't hear you.
Ja, mit einem riesen Handy und der hat also ganz schräge Sachen gemacht. Mm-hmm. Und da gibt es eine Szene, da ist er in einem schwarzen Anzug mit einer Sonnenbrille vor eine Universität gefahren und hat gesagt, dass er für den englischen Geheimdienst arbeitet und er möchte mit den Leuten Interviews führen, ob sie besser hätten. Und da waren die sehr interessiert. Beinahe alle. Und den hat er dann erzählt, dass sie natürlich auf Befehl auch morden müssen. Dass es gar kein Thema ist. Und alle, mit denen er gesprochen hat, das war kein Spaß, haben dann irgendwann gesagt, ja, also wenn das richtig fürs Land ist und so, waren alle bereit. Er sagt, okay, Sie kriegen von mir den Anruf und dann müssen Sie los. Und alle, es war erschütternd. Das war dann nachher nicht mehr lustig.
Das erinnert mich an das Milgram-Experiment.
Ja, genau das Gleiche.
Wo auf Anweisung von einem Versuchsleiter
Stromstöße
an Unschuldige verabreicht worden sind und sogar 100% haben bis zu 70% tödliche Stromstöße verpackt und ich glaube, noch ein ziemlich großer Prozentteil, ja. 68% haben 400 Volt verabreicht, wo sie gewusst hätten, der wird sterben. Und nur weil der Versuchsleiter gesagt hat, das ist in Ordnung, Sie müssen das tun, das ist der Versuch, ich übernehme die Verantwortung.
Ja, klar.
So hast du es ja auch bei den Navy SEALs.
Genau
so. Da gibt es doch diese Spezialeinheiten, dieses JSOC, dieses Joint Special Operation Command. Das ist eine wild gewordene Stasi-Truppe, das ist wie die Gestapo, die auf der ganzen Welt unterwegs ist, die morden ohne Rechtfertigung. Die sind unterwegs und das kann man sich als normaler Mensch überhaupt gar nicht vorstellen. Aber bei denen ist es, wir sind die Besten. Die haben ihre Kampfschwimmer-Ausbildungsabzeichen hier drauf. Die werden durch Filme wie G.I. Jane mit Demi Moore oder anderen Kriegsfilmen, werden die gepusht und so weiter. Bei Top Gun sind in den Kinosälen die Rekrutierungsstände draußen im Foyer gestanden, weil die Leute danach in die Navy sind und so weiter. Ja?
Genau, also, was du sagst.
Das ist das Klientel, das diese Leute brauchen. Und ich meine, die Top-Psychopathen, die sitzen oben, aber die brauchen Low-Level-Psychopath, um das durchzuführen.
Genau,
weil kein Politiker geht irgendwo ins Schlachtfeld hinaus und macht irgendwas, sondern das sind immer nur die Niederen, die dann eben ihre Abartigkeiten ausleben können. Ja.
Weil er dann auch sagt, dass du hinter jedem, er sagt da Charakteropathen, Leute, die eher quasi auch eine Störung haben, zum Beispiel auch biologischer Natur.
Oder Charakteropathen.
So. Charakteropathen sind dann die quasi von sich selber nicht wissen, dass sie psychopathisch sind, die das einfach glauben, was sie machen. Und die essentiellen Psychopathen wissen aber von sich, dass sie anders sind. So.
Okay.
Und er sagt zum Beispiel auch, dass hinter Hitler und auch hinter Stalin immer jeweils ein essentieller Psychopath stand, kann auch die Namen da nennen, steht dann im Buch, habe ich jetzt nicht im Kopf, wie die hießen, die aber eigentlich gelenkt haben.
Ah,
und die installiert haben. Also da auch eine sehr interessante Sache, wo man auf jeden Fall reinlesen sollte. Also
das ist ein weites Thema. Ich habe mich da auch schon lange damit beschäftigt, weil ich immer verstehen wollte, das gibt's doch nicht. Wieso gibt es Krieg? Wieso gibt es so viele? Es gibt nur Verteidigungsministerien, aber es gibt einen Krieg nach dem anderen auf der Welt. Ja?
Und das aber, ich möchte hier noch was anderes hinweisen. Das hat eine ganz andere Ebene. Und ich möchte nur mal so einbringen. Die kann sicherlich nicht nachvollzogen werden von jemand, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat. Und das ist das, was auf der kommerziellen, auf der finanziellen, auf der energetischen Ebene stattfindet. Und die USA sind eben auch die das Inkassobüro der Welt. Und zwar der Inkassodienst, russisch Inkasso. Und viele, viele Kriege sind nichts anderes als ein Ausgleich für Forderungen, die wir nicht sehen können. Und da gibt es unglaubliche Dinge zu beobachten. Und wer da hineinblickt, merkt auf einmal, dass das, was vorne hingestellt wird als Grund, als Erklärung, wir haben irgendwo mit dieser Regierung ein Problem oder wir haben dieser, das nichts anderes ist als nur eine vorgeschobene Erklärung und es geht nur um Abwicklung und es geht um den Abschluss des Geschäftes, was auch immer darunter zu verstehen ist. Das ist schwer zu schlucken, lässt sich aber in ganz vielen Stellen beweisen und viele Kriege der USA sind aus diesem Grund geführt und gar nicht offiziell bekannt, sind Tageseinsätze, da wird Inkasso betrieben. Lizenzinkasso. Das sehen wir übrigens jetzt wunderbar mit VW. Das sehen wir jetzt mit der Deutschen Bank. Das sehen wir jetzt mit dem sich einmischen auf der ganzen Welt der USA zu sagen, ihr habt verstoßen gegen irgendwelche Dinge, die wir als Vorstellung haben und daraus werden Zahlungen fällig. Und die müssen ausgeglichen werden. Also das spielt eine viel größere Rolle als nur das Durchsetzen von psychopathischen Strukturen. Das dürfen wir nicht unterschätzen.
Ja, wobei die auch die Frage ist, ob das nicht Teil auch dessen ist, ne? Wir können noch mal ganz kurz, weil wir müssen auch langsam zum Ende kommen, ne? Vielleicht noch mal, wir haben noch ein paar andere Themen, die ich bloß noch mal nenne. Vielleicht will der eine oder andere noch einen Gedanken dazu fallen lassen, dann können wir auch zum Ende kommen. Es war interessant, zum Beispiel noch am 3.6., weil wir vorhin auch Inszenierungen hatten, gab es eine TV-Inszenierung nach Hochwasser, Flüchtlinge stellen Aufräumarbeiten da. War wieder quasi in Deutschland auch dieses Thema, da wurden Leute dann hingestellt vom ORF, also nicht mal von einem deutschen Rundfunk, sondern vom österreichischen, haben sie dann ihnen noch extra Arbeitsklamotten besorgt, die wussten, es war nicht von den Flüchtlingen und von den Migranten, sondern die wurden halt dort inszeniert. Ne? Spannende Sache, die dort passiert ist und wieder sehr absurd. Dann hatten wir Rammstein, das war ja die Woche Stopp Rammstein, wo dann doch auch viele Leute gekommen sind, 5000 zumindest. Dann auch die Premiere, ne, vom Film Rammstein, das letzte Gefecht. Hast du das nicht? Du hast doch vorhin noch die DVD da gehabt, genau, können wir vielleicht nochmal zeigen. Ganz toller Film, habe ich jetzt letzte Woche auch gesehen hier auf der Premiere in Leipzig. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann hatten wir Arbeitsmarktreform in Frankreich. Da kam es zu Protesten, wo die offiziellen Zahlen von 75.000 bis zu den Gewerkschaften 1 Million Teilnehmer gegangen sind. Also muss man sich auch mal einig werden, was man dort eigentlich für Teilnehmerzahlen hatte. Und es scheint eher zu seiner Zeit, das viel größer gewesen. Dann hat Jung und Naiv berichtet von der Bundespresseschau mal wieder, dass NATO-Truppen jetzt rotieren an der russischen Grenze, ne, um eben diesen vertraglich gesehen dort keine stationierten Truppen zu haben, sondern zwar immer die gleiche Truppenstärke, aber die werden immer wieder ausgetauscht. Also auch sehr absurdes Ding. Und dann hatten wir auch noch die Doping-Problematik, die angeblich nur Russland betrifft, die aber... Wie du hattest, glaube ich, vorhin gesagt, ne, Robert?
In allen Spitzensportarten wird professionell gedopt, sonst wären die nicht Spitzensportler. Ja? Ich meine, natürlich haben die auch tolle Leistungen ohne Doping, aber egal, ob das Usain Bolt ist oder Lance Armstrong oder sonst
wie. Usain Bolt auch?
Die dopen alle, die haben halt anders Doping auf Jamaika. Ja? Aber nur weiß man nicht, welches Gras die rauchen, um das. Nein, das ist wirklich, das weiß doch jeder. Und jetzt, das ist wieder Teil dieser asymmetrischen Kriegsführung gegen Russland. Die Olympiade wird kaputt geredet in Sochi. Die Weltmeisterschaft 2018, die Fußballweltmeisterschaft, wird von Anfang an schlecht geredet. Dann ist es jetzt die Fußballmannschaft bei der Europameisterschaft, die angezählt wird, die quasi mit einem Ausschluss bedroht wird, weil die Hooligans sich quasi falsch verhalten haben. Wenn man aber genau hinschaut, die Hooligans haben sich auf die Provokationen der Engländer erst zu Wort gemeldet, ja, nachdem die bei der Nationalhymne schon gepfiffen hatten, ja. Und wie kommen die Hooligans eigentlich dahin nach Frankreich, wenn die jahrelang einfach immer nur gar nicht ausreisen dürfen? Das ist gängige Praxis, dass die richtigen Hools, dass die gar nicht erst hinkommen an diese Schwerpunkte, wenn es Höchstrisikospiele gibt. Warum dürften da plötzlich 150 englische Hooligans dahin reisen nach Marseille?
Das und ist so eine Verschwörungstheorie.
Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern es sind einfach reale Politik, die da stattfindet. Man versucht alles, um zwischen Deutschland und Russland einen Keil zu schieben und natürlich, um Russland zu dämonisieren. Das kann man so offen sehen, dass es mittlerweile dem Dümmsten auffallen müsste. Und es fällt auch immer mehr Leuten auf. Das ist das, was ich realisiere.
Und das ist genau der Punkt, der eben auch diese vielen nassen Waschlappen, die wir hier ins Gesicht geschlagen bekommen, wohl noch braucht, um auch diejenigen zu erreichen, die jetzt langsam wach werden. und andere, die immer noch tief schlafen und einfach die Dinge so konsumieren, wie man sie ihnen präsentiert, die brauchen noch ein paar mehr Hinweise. Und ich denke, dass was wir jetzt beobachten können, ist schon ein Moment, wo wir nicht mehr weit davon entfernt sind, dass die Masse kippt und dass auf einmal wirklich auch ein Mitreißen geschieht, wenn es nicht mehr so wichtig wird, sich anzupassen und mehr Menschen Mut finden, das auszusprechen, was sie wirklich beobachten und einfach ihr Maul aufzumachen. Ich sage das bewusst in dieser rustikalen Form und nicht so sehr intellektuell sich selbst kontrollieren, die Schere im Kopf, sondern einfach sagen, das ist doch komisch, was läuft hier? Und das geschieht immer, immer mehr und es gibt immer mehr Zustimmung und das ist auch wieder sehr ermunternd und ermutigend, wie ich finde.
Und das ist auch der Zeitgeist, den ich spüre.
Ja, zweifellos, genau. Und Russland, ich habe es vorhin schon gesagt, wird gefürchtet als ein Gegner, als ein starker Gegner. Und wenn der sich nun zusammentun würde mit anderen starken Kräften und sich nicht verzetteln müsste an so vielen Schauplätzen. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, Russland hat was ganz Böses gemacht. Putin hat was ganz Böses gemacht. Putin hat die Zentralbank, die eine London gesteuerte Zentralbank war, rausgeworfen aus Russland. Und seitdem hat sich Russland sehr unbeliebt gemacht, spätestens seit diesem Moment. Das darf nicht übersehen werden. Also hier kann man immer sehen, was passiert. Ich weiß noch damals, als der Irak dann tatsächlich von den Amerikanern befreit wurde, wie man das immer so schön sagt, war die Aktion am nächsten Tag, als eine Zentralbank eingeführt worden ist. Und genau so geschieht es immer, denn dort sind die energetischen Kräfte wirklich zu versorgen. Und das hat Russland eben jetzt sich nicht mehr gefallen lassen und auch viele andere Kleinigkeiten nicht mehr geschluckt. Und dann wird man auf einmal vom Freund und vom Partner zum Buhmann.
Sehr spannend. Kontrolle und Transparenz machen wir auch ein Stück weit mit Aufklärung.
Ja, klar.
Schönes Gespräch.
Genau, schönes Gespräch. Vielleicht auch nochmal hier der Hinweis, Transparenz, Kontrolle und Aufklärung. Stopp Rammstein war die Kampagne, die an dem Wochenende lief. 5000 Leute waren da, hast du gesagt. Die hätten sich, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft. Jedenfalls nur Nuoviso Filmproduktion hat einen Film dazu gemacht. Rammstein, das letzte Gefecht gibt es jetzt auf DVD für Nuoviso Premium Abonnenten im Nuoviso Premium Bereich. Und es gibt auch die ein oder andere Vorstellung. Ich glaube, demnächst läuft er sogar im Babylon in Berlin. Vielen Dank für diese Sendung. Vielen Dank, Alexander, dass du nach Leipzig gekommen bist. Robert Hagen, ihr seid ja sowieso Dauergäste. War wieder eine sehr interessante Sendung. Wir haben ein paar Themen, wie zum Beispiel Bilderberger und so weiter, mal völlig außen vor gelassen, um vielleicht auch denen nicht immer so viel Energie zu geben. Vielleicht passend zu der Sendung als Abschlussfazit, dass wir vielleicht uns auch in Zukunft darauf konzentrieren, eben Energien bewusst her zu lenken, auch mehr zu durchschauen und eben auch nicht nur immer nur über das, was falsch läuft in der Welt und über die bösen, bösen Energien zu reden, sondern zu beginnen eben auch die bessere Welt sich vorzustellen und dann eben auch zu manifestieren. Vielen Dank, liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie bis hierhin zugesehen haben. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Und jetzt schauen wir Fußball.
Ich mache mal ein Foto.